Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen beim Füchsle Talk auf meinsportradio.de. Die Saison ist vorbei und deswegen gibt es etwas sehr Besonderes. Wir machen heute nämlich ein bisschen länger. Es gibt nämlich einiges zu besprechen. Es war nämlich nicht alles toll in der Saison. Wenn man vielleicht ein bisschen den Blick getrübt hat durch den letzten Spieltag, wo man noch total euphorisiert ist, wir müssen trotzdem ein bisschen noch was, glaube ich, aufarbeiten. Mit mir hier sind, haltet euch fest, der Dominik Naab. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Unser Stammgast, er ist wieder da. Hallo Dominik.
Hallihallo, grüßt euch.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Danke. Des Weiteren begrüßen wir den Philipp. Hallo Philipp.
Hallo.
Und den frisch gebackenen, immer noch frisch gebackenen Vater, der sich kurz rausgeschlichen hat, den Hans-Peter. Hallo.
Hi, grüßt euch. Schön, wieder mal dabei zu sein.
Und falls ihr euch wundert, der Sven, der kommt später auch noch. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn als geheimen Stargast antease, aber ich glaube, ich sage einfach, er kommt später. Also, Jungs, der Klassenerhalt, er ist geschafft. Doch total überlegen und so früh wie erwartet. Und ja, Philipp, wie waren deine Gefühle? Ich weiß, ihr habt euch alle getroffen am Samstag im Stadion. Ich war der Einzige, der nicht dabei war, skandalöserweise. Erzähl mir mehr von der Aftershow-Party.
Ja, also erstmal einfach Erleichterung. Dann klar, die Verabschiedung von Julian Schuster, das wird ja auch Thema sein. Da habe ich wirklich einige Tränen vergossen. War ein bisschen komisches Bild, weil manche Leute drumherum alle am Freuen waren und gelacht haben. Und da steht einer und der hat Tränen in den Augen. Und danach einfach nur rüber zum PTSV, die anderen treffen, Bier trinken und dann die Heimfahrt noch, da haben wir dann auch noch das ein oder andere Zäpfle getrunken und dann war ich irgendwann abends um 9 am Bodensee und dann bin ich auch ins Bett gegangen. Da war ich fertig einfach mit den Nerven.
Hervorragend. Also fertig mit den Nerven war ich auch, obwohl ich zu Hause war. Ich habe selten ein Spiel gesehen von Freiburg, was mich tatsächlich so mitgenommen hat, im Sinne von immer auf dem Handy parallel schauen. Dann Wolfsburg, sehr früh das Tor. Hans-Peter, wie hast du es gesehen oder wie hast du es erlebt? Waren Leute um dich herum mit Transistorradio? Gibt's das noch?
Ja, neben mir sitzen immer mal wieder, also neben meinem Dauerkartenplatz ist ein Wechselkartenplatz und da sitzen die spannendsten Menschen, jedes Mal jemand anderes. Der diesmal war wirklich mit Radio irgendwie ausgestattet und Kopfhörer. Also ich glaube, er hat ein Smartphone, aber er war von der älteren Generation und hat sich, glaube ich, nicht richtig mit dem Spiel bei uns beschäftigt, schon ein bisschen, aber war mehr so mit den Ohren sonst wo in der Bundesliga unterwegs und wir haben auch immer wieder bei uns in der Umgebung alle auf den Kicker geschaut, Live-Ticker, also war schon ein bisschen angespannt, gerade die erste Halbzeit, aber in der zweiten dann mit zunehmend positivem Spielverlauf für uns wurde es dann doch besser und man hat weniger auf den Ticker geschaut, weil das auf Platz dann doch so einen mit der Zeit vom Skeptischen ins Positive dann rübergezogen hat, dass man wusste, okay, ja, heute haben wir uns das selber in der Hand gehabt und haben uns das auch selber geholt, gewonnen und gesichert. War schon gut. Und das danach, ja, war gelassene, überschwängliche Freude mit euch oder halt ja mit den meisten von euch. Und einem langen Abend, weil so ausgelassen und sicher gefühlt hat man sich, glaube ich, in der gesamten Rückrunde nicht wie nach dem Spiel, als alles in Trockentüchern war.
Ja, eigentlich in der gesamten Saison nicht. Ich habe mal geschaut, was die beste Tabellenplatzierung war in der Saison. Ich könnte jetzt ein Tippspiel machen, aber ich sage einfach, wie es ist. Es war der 9. Platz. Wir waren einmal 9. nach dem ersten Spieltag. Ab dann ging es eigentlich, bergab permanent. Und es war auch das einzige Mal, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz hatten in der Saison. Dominik, ich glaube, das war dein zweites Spiel in der Saison, was auch sehr außergewöhnlich ist. Also hast du ganz viele Spiele nicht gesehen und nur das letzte und hast gedacht, ja, was habt ihr denn? 2-0 gewonnen? Super. Oder wie war's?
Ja, ich habe die Saison quasi boykottiert. Na Schmarrn. Tatsächlich war es für mich das erste Saisonspiel, wenn man von den Euroleague-Quali-Spielen absieht. Und es war einfach, ach, es war schön. Es war einfach super schön, mal wieder im Dreisamstadion zu sein. Ich hatte den Platz auf der Nord und war voll fokussiert auf das Spiel, bis dann irgendwie nach ein paar Minuten jemand meinte hier so, ey, Wolfsburg führt übrigens oder was? Und ich so, hä, was, woanders wird auch noch gespielt? Und dann war ich tatsächlich auch so ein bisschen, oh, was passiert woanders? Also das zu deiner Radiofrage eben noch. Aber es war einfach, ja, es war einfach eine traumhaft geile Stimmung. Ich fand, die Fans waren richtig stark da und haben super geilen Support hingelegt. Also es war ein grandioses Erlebnis. Und es hat das Ganze erleichtert. Wie immer sind ja so Stadionbesuche besser für mein Nervenkostüm, als es am Bildschirm zu verfolgen.
Ja, das stimmt. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so. Umso schlimmer, dass ich es fast nie ins Stadion schaffe. Ich habe aber wirklich die Saison eine Phase gehabt, wo ich es wirklich so gemacht habe, wie du im Scherz gesagt hast. Ich habe es wirklich eine Zeit lang boykottiert, weil ich meine ersten beiden Spiele die Saison waren in Leipzig und dann das nächste Auswärtsspiel in Leverkusen. Das waren 1:8 Tore. Und dann habe ich gedacht, okay, halte dich mal fern. vielleicht wird es dann besser, aber es ist eigentlich nicht besser geworden. Auswärts schwach ist, glaube ich, so eine kleine Überschrift über die Saison. Könnt ihr euch daran erinnern, an irgendeine Spielzeit, wo das schon mal so extrem war? Ich stelle es einfach mal in den Raum.
Jede.
Jede. Ja, aber so extrem war es noch nie. Doch.
2005, Michael, 2005 war genauso schlecht. Tatsächlich. Ich habe es die Tage irgendwo zwischen den Zeilen gelesen. 2005 war neben die Saison die genau gleich schlechte Saison des SC. Da hat man auch nur ein Auswärtsspiel gewonnen und sonst, ja, eher schlecht als recht.
Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das Phänomen, dass wir so auswärts, also ist ein Phänomen, warum das so ist, warum wir auswärts irgendwie nicht Fußball spielen können oder so. Das könnt ihr vielleicht besser erklären als ich. Aber es ist ja schon immer wieder so, dass wir, wenn wir zu Hause nicht die Punkte holen würden, würde man häufig super schlecht aus der Wäsche schauen. Es ist eigentlich, ja, eigentlich muss man mal nach der Saison fragen, wo es umgekehrt war oder so. Keine Ahnung. Also das ist echt einfach ein Rätsel. Für mich ist das ein Rätsel und es wäre ein Traum. Überlegt mal, wir holen auswärts ein bisschen mehr Punkte, was dann wieder möglich ist. Dann ist so eine Saison mit Euroleague-Plätzen wieder drin.
Ja, also wenn man die Saison auswärts genauso gepunktet hätte wie zu Hause, dann wären es entspannte 54 Punkte gewesen, was sehr unwahrscheinlich ist. Also ich frage deswegen, weil die Heimstärke ist ja eigentlich unser Pfund. Und die Frage ist, wenn man so ein Spiel gesehen hat wie gegen Augsburg am letzten Spieltag und die Stimmung mitbekommen hat, wie es schon eine Stunde vorher war, dann fragt man sich, okay, wie schaffen wir das, sowas rüber zu retten, sowas zu konservieren, in ein neues Stadion vielleicht irgendwann mal, wenn das wirklich so eigentlich eins der positiven Dinge war in dieser Saison, dass es eben zu Hause geklappt hat. Bevor wir jetzt hier ins Allgemeine abdriften, ich würde ganz gerne so einen kurzen Rundflug nochmal machen über die Saison, weil eigentlich, so rein von den Punkten her, fand ich, hat es gar nicht so schlecht angefangen. Es hat nur lange gedauert bis zum ersten Sieg gegen Hoffenheim. Und man hat dann gesagt, naja, das Auftaktprogramm schwierig mit Leipzig, mit Dortmund. Aber gab es für euch irgendwann relativ früh schon einen Punkt in der Saison, wo ihr gedacht habt, oh, okay, das kann eine ganz, ganz lange Spielzeit werden?
Ja, ich fange mal an. Hinspiel gegen Don Saale. nee, ganz im Ernst. Ich meine, ich habe beide Spiele mit dem Dominik geguckt und das war beides mal echt gar nicht mal, also wirklich nicht gut. Ich meine, man ist ja auch rausgeflogen und auch verdient rausgeflogen. Und da hat sich alles so ein bisschen angedeutet. Das Hinspiel, das hat man dominiert ohne Ende, hat Torchancen gehabt, nicht viele. Und die hat man dann aber auch noch vergeben, inklusive Elfmeter. Und im Rückspiel, da war es auch eigentlich okay, da war man auf Augenhöhe. Aber dann kommt halt wieder ein individueller Fehler. Du liegst 1-0 hinten, musst nach vorne gehen oder gehst nach vorne, suchst Risiko. Und dann schlägt es halt hinten ein. Also wirklich, diese zwei Spiele haben für mich schon wirklich die Andeutung gemacht, oh, dieses Jahr könnte es richtig zäh werden, streckenweise, was es ja dann auch wurde.
Also man muss ja ehrlicherweise sagen, die Vorbereitung war eine Vollkatastrophe. Also was die zwei Spiele, die der Philipp erwähnte, also das war ja, also ich dachte, wir können uns abmelden von der Bundesliga. Also das war ja voll katastrophal, hat den Nachteil mit sich noch gebracht. Ja, wir sind rausgeflogen, alles Luftschlösschen gleich erledigt. Und gleichzeitig hat es uns die Vorbereitung auf das eigentliche Geschäft, die Bundesliga, noch mehr verhagelt. Also das war schon echt eine Sache, wo ich mir dachte, also schlechtere Vorzeichen für so eine Bundesliga-Saison kannst du eigentlich gar nicht haben. Dann mogeln wir uns da irgendwie durch die ersten Spieltage, holen wir da einen Punkt mal gegen Dortmund was und so, um dann, wie du sagst, am siebten Spieltag dann gegen Hoffenheim zu punkten. Und dann dachte ich, okay, das wird schon echt eine zähe Sache. Das ist echt, also ist ein Krampf gewesen am Anfang.
Ja, was vielleicht auch noch dazu reinspielt, ist, dass in der Phase ja auch gefühlt jeden Tag ein Spieler abgesagt hat oder ein Gerücht dann sich nicht bewahrheitet hat. Also das war eigentlich die Überschrift über dieses erste Saisondrittel war, es fehlt ein kreativer Spieler, der nicht gekommen ist. Und das hat sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, die ganze Saison dann durchgezogen, weil diejenigen, die dann gekommen sind, haben entweder nicht gespielt oder waren verletzt und haben deswegen nicht gespielt. Also es gab Gründe, wir kennen sie nicht. Es gab Spieler, die nie in die erste Mannschaft gekommen sind, die aber da eigentlich schon so ein bisschen eingeplant waren. Es gab Spieler, die oft verletzt waren, die oft krank waren. Und es gab sehr viele Leihspieler-Modell, was diese Saison auch nicht so wirklich funktioniert hat bei uns, finde ich. Ja. Hans-Peter, hast du auch von Anfang an gedacht, oh Gott, das wird ganz lang bis nächsten Mai, das wird eine echt lange Strecke?
Ja, vor allem habe ich das schon gedacht, vor der Vorbereitung, also vor der eigentlichen Vorbereitung, weil Streich halt im Prinzip schon mit Beginn der Saisonvorbereitung oder der Saisonplanung von vornherein auch öffentlich schon gesagt hat, ja, die Euroleague, dass es so früh anfängt, das nimmt uns oder macht den Plan schwieriger. Das heißt, er hat schon in der Öffentlichkeit nicht das Signal gegeben. Wahrscheinlich hat seine hat es die Mannschaft auch in meinen Augen nicht so wahrgenommen. Das ist alles doof, wie es ist. Und ja, wenn du so schon nach außen kommunizierst, ist vielleicht der falsche Ansatz gewesen von der Wirkung auch aufs eigene Team. Und ja, ich glaube, da lag ganz viel drin, dass man gar nicht in Tritt gekommen ist, weil man im Kopf schon gedacht hat, boah, das ist alles nicht, passt nicht und das ist nicht super und dann fühlst du dich auch nicht wohl und dann geht es bei allen Spielern in die Köpfe rein, wenn das schon so im Umfeld negativ behaftet ist, die Vorbereitung so schwierig anzugehen. Und mein persönlicher Moment, wo ich gedacht habe, boah, diese Saison wird richtig zäh, war in Bremen am sechsten Spieltag. Der Philipp und ich waren zusammen im Stadion. Vielmehr, ja, ich habe mit meiner Frau gesessen, er hat gestanden. Das Spiel anzusehen war wirklich richtig zäh. Keine Ideen, nichts auf dem Platz zu sehen von Ansätzen, von Spielfluss, von Abstimmung im Team. Und irgendwie haben wir da einen Punkt geschafft. Da habe ich schon gedacht, das ist ganz, ganz gefährliches Spiel, wenn das die ganze Saison so läuft. Dass man gerade zum Ach und Krach und ohne Ideen 0-0 in Bremen dahin wirft.
Sich quält. Ja aber lustig, quälen, weil danke, genau. Ich hatte komischerweise, war es bei mir relativ, naja, es war fast genau andersrum. Ich habe relativ lang am Anfang gedacht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann ging die Saison los. Und man hat eben in Leipzig eine Halbzeit eigentlich gut mitgespielt, dann katastrophale Gegentore bekommen, aber einfach, weil die krasse Einzelspieler hatten. Und das einzige Spiel, was ich mir null erklären kann, nach wie vor nicht, ist, dass man in Leverkusen 0-4 verliert. Das war ein ganz, ganz komisches Spektakel, aber man hat sich immer irgendwie so auf so ein Unentschieden rausgemogelt. Und ich dachte so, okay, wenn solange sie mal nicht verlieren, ist ja alles in Ordnung. Und dann ab und zu gewinnt man mal zu Hause. Das war so mein Eindruck relativ lange. Es ist aber auch so, dass es die erste Saison war, wo mir richtig bewusst war, okay, diese Drei-Punkte-Regel, die gibt's jetzt schon echt eine Weile, aber so ein Unentschieden, das hilft dir teilweise dann auch nicht wirklich weiter, weil wir haben eine relativ lange Serie ja dann gehabt von 9 Spielen, die wir nicht verloren haben, davon aber nur 4 gewonnen, in Anführungszeichen. Und du bist trotz dieser langen Serie dann nicht irgendwie höher gekommen als Platz 12. Also hast dich nicht wirklich absetzen können von unten. Und das war dann so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, im Dezember dann schon beginnt mit diesem unfassbaren Köln-Spiel, sie waren beide unfassbar, ich meine das Hinspiel, wo ich dann dachte, okay, jetzt die Punkten, aber sie kommen da unten irgendwie nicht weg. Und dann Bremen geht vorbei, dann, also alle anderen fangen dann um dich rum an zu punkten und du bist immer noch da und denkst so, ja, du trittst so auf der Stelle. Dann gab es eine Länderspielpause, die wir alle herbeigesehnt haben, dass man sich ein bisschen entspannt und Fitness zurückkriegt. Das ist für mich auch noch so ein Punkt in der Saison, dass die Jungs sehr früh schon sehr überspielt gewirkt haben. Also witzigerweise, Philipp, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir waren ja beim Pokal erste Runde und da wurde der Kapuska eingewechselt, irgendwann, so weiß ich nicht, zweite Hälfte. Und da haben wir beide irgendwann uns angeschaut, so, ja krass, das ist die zweite Hälfte, der wurde eingewechselt und der ist total am Arsch. Der pumpt wie ein Maikäfer und kriegt keine Luft. Was ist da los? Philipp, ist Fitness vielleicht auch was, was die Saison nicht ganz so hingehauen hat, trainingstechnisch beim SC, weil man oft das Gefühl hatte, okay, die sind echt richtig fertig jetzt. Oder liegt es einfach an der Spielweise, dass man so viel laufen muss bei uns?
Ja, ich glaube, eine Kombination aus beiden. Also ich habe gerade überlegt, hat der SC diese Saison über wirklich viele Gegentore spät bekommen? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also nicht so über den Schnitt. Also es war ja vor 3 Jahren, als man dann abgestiegen ist, anders. Da konntest du ja in der 80. Minute konntest du auf Warten nur noch ein oder wenn das braucht, 2 Tore schießt. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Eher so, ich meine, gegen Köln in der Hinrunde, das war ja, da schießt ja selber 2 Tore in der Nachspielzeit. Aber man hatte oft das Gefühl, dass der SC muss einfach unfassbar viel investieren in ein Spiel, um nicht einfach im Rückstand zu geraten. Das war bei jedem Spiel so. Das war auch gegen Augsburg so. Und dann gab es oft Spiele, wo du in der 80. Minute gesehen hast, Spieler, die eigentlich geguckt haben zur Bank, ob man noch auswechseln kann. Und dann, es ging aber einfach nicht. Und da glaube ich auch die Vorbereitung schon rein mit dieser Europa League Qualifikation, die ja dem neuen Europa League Teilnehmer, sei es nun Stuttgart oder ich glaube Leipzig ist 6. geworden, ne, die müssten dann in die Qualifikation, wenn Frankfurt gewinnt, die müssen ja noch mal eine Runde früher anfangen. Das wird, also das knallt dann noch mal mehr rein. Und ich, da mit dieser Europa League Qualifikation, da hast du als deutscher Bundesligist keinen Spaß mit.
Ja, die Frage ist halt dann irgendwo, ja, ist es nicht traurig, dass man dann sagt, nee, dann wären wir lieber nicht 6.
Ja gut, die Auswahl hatten wir dieses Jahr nicht.
Nee, aber grundsätzlich ist es doch absurd, dann will jeder in die Champions League, aber ja, wenn du 5. bist, dann ist ja schon auch scheiße. Dann haben wir auch Gruppenspiele, aber irgendwo in, keine Ahnung, Rumänien und Sibirien und keine Sau kommt hin.
Ja, was ist, gibt's denn Geileres? Also ich wäre sofort dabei. Also Philipp geht es wahrscheinlich auch so. Ich finde das geil und ich habe mich auch super drauf gefreut. Nur wenn du in der ersten Quali-Runde rausfliegst, das ist halt echt peinlich. Und das geht nicht so, ne? Aber deswegen, ich würde sofort wieder 6. Platz machen oder auch 7. Das ist mir klar, ich das Risiko immer wieder eingehen. Diese Saison hat's auch, ist es nochmal gut gegangen. So, es erklärt, ich finde, erklärt das Abschneiden in der Bundesliga und den brutal schlechten Start. Und wir haben uns halt durchgekrampft und so. Aber ich würde es halt trotzdem wieder machen, weil Europa ist einfach geil.
Sehe ich exakt genauso, das wollte ich auch sagen. Du wirst 6., weil einfach Europa League auch geil für die Fans ist. Und wenn das so ein Verein ist wie Freiburg oder Frankfurt oder so, ey, da musst du das nehmen und alles geben. Klar, wenn es sportlich nicht so reinpasst, okay, drauf geschissen, ey, Europa ist geil. Und ich würde auch jedes Jahr wieder einen 6., 7. Platz nehmen und international fahren. Das hat einfach so unfassbar Spaß gemacht und Ljubljana war so toll. Auch wenn du ausgeschieden bist, aber hey, ich nehme das jedes Mal.
Ja, ich wäre eigentlich auch sofort dabei, allein deswegen, weil die Saison dahin dann viel entspannter ist, als die jetzt abgelaufene war, weil es war teilweise schon sehr anstrengend emotional. Ja, wir machen ein kurzes Break und hören uns nach der Pause wieder.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.
Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Willkommen zurück bei meinsportradio.de im Füchsle-Talk. Wir sind immer noch alle zusammen und wundern uns, was das für eine verrückte Saison war. Ich möchte den ersten Block so ein bisschen mal aufgreifen, was schiefgelaufen ist, vielleicht in der Vorbereitung oder auch nicht, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen, dass wir Sachen vielleicht jetzt schon kritisiert haben oder auch noch kritisieren werden, die aber eigentlich ein Plan waren, um genau das zu verhindern, was wir daran kritisieren. Das hört sich jetzt sehr verschwurbelt an, aber ich erkläre es kurz. Die Vorbereitung war schwierig, die Europa League stand vielleicht ins Haus, deswegen hat man eigentlich versucht, transfertechnisch ein bisschen dagegen zu steuern. Nun hat da ziemlich viel nicht geklappt, aber es war trotzdem quantitativ der größte SC-Kader einfach aller Zeiten. Wir hatten 33 Spieler im Kader und man kann eigentlich dann sagen, okay, da ist man relativ breit aufgestellt, aber Christian Günther hat trotzdem alle Spiele komplett durchgespielt, weil er der einzige Linksverteidiger war. Was ist da schiefgelaufen? Philipp, ist es schwieriger zu sagen, wir wollten Spieler X und wir bekommen den in der aktuellen Lage, oder was hat da nicht funktioniert? Sind wir doch nicht so attraktiv vielleicht, wie wir meinen?
Naja, also wir sind so lang attraktiv, wie attraktivere Vereine ins Spiel kommen. Und es, da muss man keine... Also da gibt's natürlich immer Vereine oder Länder, die einzelnen Spieler dann besser gefallen, oder? Der Berater, das ist nicht so einfach. Was ich mir gedacht habe, als du gesagt hast, 33 Spieler, ja gut, 33 Spieler, aber du hast halt keine 33 Bundesligaspieler da im Kader, die dir auch absolut weiterhelfen, richtig, wo du sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier 33 Leute im Training, ich tue jetzt einfach die 11 Formbesten von dieser Woche durch in die Startelf packen und nächste Woche könnte es ganz anders sein und du hast keinen Qualitätsverlust. Das ist ja schon so. Da sind Talente mit dabei gewesen, da sind Versuche mit dabei gewesen, da sind Spieler dabei gewesen von letzter Saison, die eigentlich auch schon gar keine Perspektive mehr hatten und Spieler, die ja es auch einfach nicht auf Platz gebracht haben, was sie versprechen. Eigentlich von ihren Anlagen her. Deswegen ja, 33 Spieler, aber keine 33 Spieler, die dir auch unglaublich weiterhelfen. Das ist aber in jedem Verein so. Und klar, der SC hatte im Sommer, war der an Spielern dran, das wissen wir, die extrem weitergeholfen hätten, wo dann aber andere ja einfach das bessere Gesamtpaket hatten und die Spieler sind dann lieber dorthin gegangen. Und das kann man denen gar nicht vorwerfen, aber es hat aus Freiburger Sicht extrem bitter, wenn man sieht, wie Spieler durchstarten, von denen man weiß, okay, die könnten eigentlich jetzt auch in Freiburg spielen.
Ja, Dominik, hast du das so mitbekommen? Du hast nicht so aktiv die Saison verfolgt wie sonst, aber hast du dir auch manchmal gedacht, boah, das wäre jetzt cool, wenn der Herr Ünder nicht beim AS Rom spielen würde, sondern bei uns im Mittelfeld?
Ah, okay. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, welche Spieler ihr bei uns gesehen habt, an denen wir irgendwie dran waren, aber weil tatsächlich habe ich die nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Aber also es stimmt ja schon. Ich meine, mit Koch haben wir dann, glaube ich, noch einen irgendwie noch dann doch noch bekommen und so. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir auch so einen Niederstrecker dann im Kader immer noch haben und so. Und da muss man auch sagen, das sind ja wirklich keine Stützen, wie Philipp auch sagt. Ne? Aber ja, also ich erzähl doch mal, welche Spieler hatten wir eigentlich, welche Spieler müssten eigentlich bei uns sein?
Ja, Ünder, Gregoritsch.
Lescano.
Also Lescano, da war es der Verein, der sich quergestellt hat bei Gregoritsch und Ünder, die haben die Vereine gewechselt, nur halt zu den Vereinen, wo ein bisschen mehr Geld dabei ist.
Und dann gab es im Winter wohl relativ konkrete Anfrage noch an Luca Waldschmidt, der wohl auch, was man hört, gekommen wäre, aber der Verein, in dem Fall der HSV, dann gesagt hat, nee, den brauchen wir noch. Hat er dann auch noch echt viele Spiele gemacht in der Rückrunde. Also das war einfach frappierend, diese Saison zu sehen, dass da relativ viel versucht wurde und relativ viel nicht geklappt hat. Und dann hat man das versucht, ein bisschen mit Leihspielern ja, ich will nicht sagen aufzufangen, das hört sich jetzt auch blöd an, aber Hans-Peter, wir hatten 3 Leihspieler im Kader, von denen 2 jetzt verabschiedet wurden. Einer ist im Winter nochmal ausgeliehen worden, der hat nicht eine Minute gespielt. Bei einem wurde die Leihe im Winter schon beendet wieder. Kann das ein Konzept sein, für die Zukunft oder ist das was, wo man jetzt vielleicht sagt, okay, nee, das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, das machen wir nicht nochmal.
Ja, ich glaube, man hat einfach versucht, da andere Wege zu gehen. Ja, aber also ich fand jetzt keine Laie war irgendwie annähernd überzeugend. Also wenn Kapuska hat wie viele Spiele gespielt? Ich glaube 7 Einsätze gehabt. Hat mal sein Tor gemacht, aber ja, gut. Insgesamt hat sich's nicht bewahrt, weil Ryan Kent ja dann auch schon wieder im Winter gegangen ist. Zu wenig Einsatzzeit wahrscheinlich oder zu wenig Berücksichtigung auch von Streich. Aber hat mich auch nicht so richtig überzeugt auf dem Platz. Also ja, ich glaube, dass da einfach das Tempo von Streich vom SC im Training und auch am Spieltag zu hoch war für den englischen Standard. Und ja, bei Kapuska ist es ja ähnlich. Der geht jetzt auch wieder, glaube ich, nach England zurück. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber
ja. Ja, also er hat noch 1,5 Jahre Vertrag bei Leicester.
Ja, genau. Und ja, vielleicht ist es halt einfach, sind die da auch im Training was anderes gewohnt, dass die im Spiel mehr Geschwindigkeit haben. Das hat man ja schon des Öfteren auch mal diskutiert, dass das Trainingsniveau in England kein so gutes ist. Und wenn man dann bei jemandem wie Christian Streich ins Training kommt, wo ja wirklich im Training schon jeder alles geben muss, dass er am Samstag oder am Sonntag oder halt am Spieltag berücksichtigt wird, dann ja, ist es nicht so förderlich und dann überzeugt es auch wenig. Also da finde ich, hat sich das mit den Leihspielern komplett nicht bewahrheitet. Meintest du mit dem dritten Leihspieler Busmann von Mainz? Oder?
Ja, also es waren insgesamt 4. Lienhardt hat für mich eigentlich funktioniert.
Lienhardt, oh, ich vergesse Lienhardt. Ja. Oh.
Genau. Das ist auch der Einzige, der nicht verabschiedet wurde von den am letzten Spieltag, deswegen habe ich da so ein bisschen...
Die ist auf 2 Jahre, meine ich, oder?
Tatsächlich.
Die Leihe von Lienhardt ist auf 2 Jahre.
Nee, ich meine, dass es 1 Jahr mit Kaufoption ist.
Ach, mit Kaufoption, genau.
Ah, ja.
Das wird dann also jetzt spannend langsam.
Ja, also Lienhardt, Entschuldigung, muss ich dann auch nochmal, ich habe Lienhardt gerade ausgeklammert. Lienhardt ist natürlich da hinten eine Stabilität gewesen und für mich auch reifer als Abwehrspieler als Söhnschü, als definitiv ein stabilerer, reiferer Spieler, trotzdem jungen Alter als Söhnschü. Ja, das ist eine super Laie. Aber alle anderen waren nix.
So, ich rufe gerade den Sven nochmal dazu, der kann uns dann vielleicht auch noch ein bisschen weiterhelfen, weil ich finde, diese Transfergeschichte ist tatsächlich das, was ich als die Überschrift schlechthin über die Saison setzen würde, weil das eben so ein bisschen chaotisch war. Sven, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer, liebe Gäste, liebe Werbepartner, jetzt bin ich auch dabei.
Wunderbar und voll gut eingepegelt. Das erste Wort war mega laut und dann hat sich's total smooth eingefügt.
Sehr schön.
Du Sven, wir reden gerade über das Transferkonzept beim SC in dieser Saison und wir waren uns alle einig, das war total cool und voll erfolgreich.
Ja, das war super, weil es vor allem auch gar nicht von der Not getrieben war und der Markt dem SC auch jede Menge Möglichkeiten gab, da entsprechend langfristig zu planen und was man so an Spielern, mit denen man schon einig war, so auf dem Schirm hatte, die dann auch zu verpflichten. Also da hat sich die langfristige Planung und das Scouting sehr ausbezahlt in dem, was man dann an Spielern zum Schluss im Team hatte. Das hat man deutlich gemerkt. Doch, das war sehr cool. Also um mal kurz darauf zu verweisen, Champions League Halbfinale, AS Rom, Rückspiel gegen Liverpool. Wer trifft da in der Nachspielzeit? Ein gewisser Cengiz Ünder, der war eigentlich schon beim SC Freiburg für die Saison eingeplant. Nur um mal einen Namen hier reinzuwerfen. Weiß nicht, ob ihr ihn schon hattet. Wahrscheinlich werde ich jetzt alles nochmal erzählen, was ihr schon erzählt habt. Nur halt in der Sprache, die dann keiner mehr versteht, nämlich in meiner. Ja, das war großartig. Und wenn ich mir die Entwicklung der Ablösesummen so anschaue, wenn ich höre, dass ein Suat Serdar von Mainz zu Schalke geht für 10,5 Millionen Spieler, der gerade mal eine Saison jetzt hinter sich gebracht hat, dann wissen wir schon, wohin die Reise geht. Und wenn ich jetzt mal sehe, dass ein Verein extrem hohe Einnahmen hatte über, also nehmen wir doch mal ein BVB als Beispiel dafür, die es aber überhaupt nicht geschafft haben, mit dem Geld irgendwo das Niveau, von dem sie herkamen, auch nur annähernd zu halten. dann zeigt das, wie schwierig es ist, das selbst auf einer tieferen Ebene, wie es beim SC der Fall ist, weil der SC hat ja auch Geld wie Heu eingenommen im Sommer, also die Ablöse für Maxi Philipp. Ich glaube, dass jetzt heute noch irgendwie einer im Geldspeicher und zählt die Millionen nach, ob die wirklich kamen.
Ja, ist schade, dass es keine Zinsen gibt. Ne?
Und das wird jetzt im Sommer nicht anders sein. Also wenn das stimmt, was da in der Presse über Soyuncu zu lesen ist, ich habe da keine gesicherten Infos und es ist alles mit Vorsicht. Aber wenn die Summe irgendwie annähernd stimmt, dann zeigt das ja, wie bekloppt das ganze System ist. Zeigt aber auf der anderen Seite auch, was für ein Problem für einen SC da entsteht. Weil natürlich kannst du einen Transfer stemmen, der mal sich in der Höhe 10 bis 15 Millionen bewegt finanziell. Das ist nicht das Thema. Aber da hängt ja dann was dran, da hängt ein Vertrag dran, da hängt ein Gehaltsgefüge vom Team dran, da hängen Berater dran, dieser ganze Rattenschwanz, der dann damit einhergeht. Und die Tür, die du dann aufmachst, die kriegst du ja nie mehr zu. Und das ist ein Spiel, auf das du das auch in Freiburg, zwar natürlich auf einem tieferen Niveau, aber auf das du dich in Freiburg nie einlassen darfst oder nie einlassen solltest, was den Verein angeht. Punkt.
Und das mega, du sagst genau das, wo ich hin will. Das ist echt super, weil ich habe mir nämlich überlegt, wir kriegen jetzt ein neues Stadion, da kann man das Gehaltsgefüge anpassen. Dann ist aber die Frage, wenn man das weiterdenkt, wohin passt man das denn an? Also kann man das denn so krass anpassen, dass dieses verrückte Crazy Money, was gerade rumgeht durch die Premier League,
natürlich nicht, und auch die Bundesliga
kriegt ja mehr
Kohle die nächsten Jahre.
Und wenn du dann aber mal noch weiter denkst und dich dran erinnerst, weil das ist nämlich genau das, was du gesagt hast, wenn du einmal diesen Schritt gehst, dann du kommst da nicht wieder runter. Also frag mal bei Werder Bremen nach, frag mal bei Kaiserslautern nach, die diversen Champions League Jahre, die sie gespielt haben. Das ist echt was, wenn man darüber nachdenkt, als Freiburg-Fan, kann einem so ein bisschen schwindig werden, weil man eigentlich, dachte ich ja, okay, cool, es geht voran, Infrastruktur, es ändert sich was, Vermarktungsflächen, Logen, bliblablub, das ganze Pipapo. Aber wenn du dann dich so abstrampelst, um im Endeffekt dann doch, ja, dann hast du ein bisschen mehr Umsatz, ein bisschen mehr Einnahmen, aber bist dann halt vielleicht 17.
Ja, aber du schiebst dich auf ein Niveau von den Möglichkeiten mit dem neuen Stadion von Mainz und Augsburg, um jetzt mal so zwei Vereine zu nennen. Du stellst Waffengleichheit her mit Vereinen in den Regionen 12 bis 18, was die Wirtschaftsfähigkeit angeht, eigentlich eher 14 bis 18, weil du weißt ja nicht, ob dann doch nochmal irgendeiner hochkommt, dem es relativ egal ist, wie viel Millionen er im Jahr verbläst. Das ist ja immer der Punkt bei diesen Vereinen wie Wolfsburg, die jetzt gerade momentan, weiß ich nicht, was sagen darf, wir nehmen parallel zu Relegationen auf, die jetzt gerade gegen Kiel spielen, dass da sozusagen keine, wie soll ich sagen, die müssen keinerlei sportliche Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Management, wirtschaftliche Missmanagement, was sie betreiben, weil immer wieder nachgeschossen werden kann. Und das hast du beim SC nicht. Also wenn man nicht will, dass der SC weggeht, wie in etliche Vereine gegangen sind, dann heißt es weiter Augenmaß, dann heißt es gute Jugendarbeit, dann heißt es gutes Scouting und dann heißt es auch, wenn man für einen Spieler wie einen Soyuncu jetzt eine Summe einnimmt, wo wir uns alle an den Kopf fassen und sagen, seid ihr eigentlich bescheuert oder was, der kann gerade auslaufen, der hat vielleicht einen guten Pass, dann gutes Zweikampfverhalten, aber da fehlt noch ganz, ganz viel zu einem wirklichen internationalen Topspieler.
Jetzt red ihn doch nicht schlecht.
Der soll uns doch viel Kohle bringen. Das Thema hatten wir schon in der letzten Sendung, glaube ich. Dass
wir nehmen ja auch auf Deutsch auf. Alles. Also die Gefahr.
Alles gut. Aber das Thema ist doch, dass du dieses Geld nicht komplett wieder rausballern darfst, weil es ja nicht nur um die Ablösen geht, sondern dass da ganz viel hinten dran hängt. Und wenn du das stemmen willst und wenn du damit anfängst, dann gehst du echt all in, auch mit einer Hand, die relativ schwach ist und das darfst du nicht. Punkt.
Philipp, ich glaube, da habe ich bei dir eine Stelle, die ich jetzt anpieksen muss und dann kommt was. Sollte man da nicht eher ganz romantisch sagen, ach, dann scheiß drauf, dann wären wir halt Fünfter in der zweiten Liga.
Ja. Ja,
Siebter. Ja, Siebter in der zweiten Liga als Fünfter.
Ja, Fünfter ist dann schon wieder fast, da kann schon am letzten Spieltag aus Versehen
in die Relegation kommen. Ja.
Nee. Aber wenn du Siebter bist, musst du aufpassen, dass du nicht noch absteigst in der zweiten Liga.
Ja, das stimmt. Also, der Klassenerhalt.
Wahrscheinlich 45 Punkte oder so im Siebter.
Ja. dieses Jahr in der Bundesliga war ja schon hart, aber ja, wenn ich dann Darmstadt-Fan oder so gewesen wäre, dann puh, weiß ich auch nicht. Also dieses Jahr zweite Liga, Wahnsinn. Aber ist ja nicht unser Thema. Gott sei Dank.
Ja, ich glücklicherweise nicht. Ja, glücklicherweise nicht.
Ich hab mich bei dem Gedanken erwischt, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe, ja, irgendwie Bundesliga nervt vieles, ganz vieles. Und irgendwie, ja, zweite Liga hat eigentlich auch Spaß gemacht und es muss ja dann nicht mal die Meisterschaft sein, sondern es kann dann auch ein fünfter Platz sein, ein sechster Platz. Aber, und dann habe ich dann gemerkt in den letzten Wochen, als es dann Richtung zweite Liga ging, ja, du willst eigentlich schon Bundesliga spielen. Also möchtest dich schon mit den Besten messen sozusagen. Und Bundesliga macht schon auch Spaß, wenn es dort einige Sachen gibt, die nicht schön sind. Aber in der zweiten Liga ist natürlich auch nicht alles toll. Aber ja, ich finde es schwierig. Also ja, ich würde jetzt nicht sagen, ach komm, steigen wir halt freiwillig ab, sondern ich würde so lange kämpfen, wie es geht, ohne dabei zu viel von der Freiburger Identität zu verkaufen. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr reicht, dann ist es auch okay und dann wird es halt auch mal Zehnter in der zweiten Liga, das passt aber.
Ja, die Freiburger Identität ist aber tatsächlich so ein Punkt. Das, was uns ja so ein bisschen anders gemacht hat oder abgehoben hat oder unterschieden hat, das haben jetzt ja alle, Nachwuchszentrum zum Beispiel. Aber da müsste man vielleicht eher so ein bisschen mal wieder dran schrauben, dass da mal wieder Leute nachkommen. Hans-Peter, du bist der Mann vor Ort, Trademark. Ändert sich da gerade was? Können wir damit rechnen, dass demnächst die ganzen U19-Spieler, die jetzt am Wochenende den Pokal gewinnen werden, bei uns dann einfach auftauchen in den nächsten Jahren? Oder ist es tatsächlich weiter so, dass jemand aus Hoffenheim, jemand aus Red Bull mit so einem Netz rumgeht und die Leute alle einsammelt, bevor sie bei uns in der ersten Mannschaft landen?
Ja, das ist so eine Frage, die ich mich jetzt gerade, wie du es gesagt hast, auch mit den ganzen Nachwuchszentren in der Bundesliga, die ich mir schon häufiger gestellt habe, die sich wahrscheinlich viele gestellt haben. Ich sehe es so, dass diese Nachwuchszentren, die die anderen Bundesliga-Teams mit viel mehr Möglichkeiten finanziell, wie auch insgesamt einfach viel mehr Möglichkeiten dahinstellen, mehr Pseudo sind. Ich sehe immer noch bei uns dieses Original oder diese Grund Nachwuchszentrum, Nachwuchsarbeit weiter bestehen, wie sie eigentlich mal gedacht war. Nicht um junge Spieler mit viel Geld zu sich zu reißen, sondern mit dem Fußball Jugendliche, die sehr gut, sehr viel Talent haben, hungrig zu machen auf noch mehr Fußball, auf Profifußball. Und nicht mit Geld, sondern rein mit dem Spielerischen, mit dem, ja, einfach mit der Leidenschaft zum Fußball hin. Das sieht man ja auch, wie Streich das in der U19 dann auch übergeleitet hat, im Prinzip zu den Profis. Da steckt viel mehr Leidenschaft und ja, Fußball drin als Geld, und das unterscheidet uns nach, wie Spieler abkaufen, dass sie das Geld haben. Bei uns überzeugt man mit der Leidenschaft zum Fußball noch.
Und vielleicht auch mit der Ausbildung einfach, dass man den Leuten auch sagt, es gibt einen Plan B. Also haut euch da rein, aber lernt auch alle brav. Macht noch eine Ausbildung nebenher, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst. Das kann vielleicht tatsächlich der Unterschied nach wie vor sein. Nur war das halt mal ein Vorsprung und kein Unterschied.
Darf ich da kurz mal einen Gedanken reinbringen? Ja, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist vielleicht gar nicht so die U19 als die Station, wo Spieler eine Perspektive kriegen für den Kader, sondern du hast schon dieses Jahr auch bei den Transfers ganz klar gesehen, im Sommer einerseits, aber auch noch während der Saison, dass die zweite Mannschaft ein ganz anderes Gewicht jetzt bekommt im Verein und dass da ganz anders drauf geachtet wird. Also was vollkommen klar ist, ist, dass es keinen Abstieg mehr in die Oberliga geben darf für dieses Team. Man hat ja dieses Jahr im Gegensatz, ich glaube vor, weiß jetzt nicht mehr vor wie vielen Jahren, das war, auch eine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Also wenn man die Relegation gekommen wäre und wäre aufgestiegen, hätte man den Aufstieg wahrgenommen dieses Jahr. Also da hat sich schon das Gewicht im Verein verschoben. Aber jetzt gar nicht so zur U19, sondern hat ja bei 60 doch sich verstärkt. Man hat Kammerbauer aus Nürnberg geholt. Da ist schon einiges passiert an jungen Spielern, die dazugekommen sind, die vielleicht noch nicht so weit sind und wo man gucken muss. Was klar ist, ist mit dem Transfermarkt, um das noch dann damit reinzunehmen, dass viel, viel mehr mit Try and Error passieren muss, als es früher passiert ist. Also du wirst 5 Spieler holen in der Hoffnung, dass da 1 bis 2 dabei sind, die funktionieren. Also du wirst 5 Spieler holen und wissen, dass nicht alle 5 dir weiterhelfen können, perspektivisch. Sondern du hoffst, dass da 1 bis 2 Spieler eine Entwicklung machen, mit der sie dir dann in der ersten 11 weiterhelfen können. Und das ist das Neue, was wir auf dem Transfermarkt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was wir gerade bei Nachwuchsspielern haben, dass du junge Spieler zum SC holst mit der Perspektive, ihr spielt erstmal in der U23, die ja mittlerweile an vielen Stellen eine U21 geworden ist bei vielen Vereinen. Mit der Perspektive, wenn du die nächsten Schritte gehst, ist dann die Durchlässigkeit zu den Profis da. Ich glaube, das ist so, wenn ich sagen, das Neue, aber das ist so das, was man aus der Saison deutlich raussehen kann, wenn man sich so die U-Mannschaften anschaut.
Ganz kurz noch zu den Nachwuchszentren. Was in Freiburg halt noch der Unterschied ist zu manchen anderen Vereinen, ist, dass hier wenig andere Interessen reinspielen. Also wenn ich von anderen Vereinen lese, wo dann Spieler von nur einem Berater auf einmal in der U19 Stamm spielen und der Rest irgendwie außen vor ist, das wirst du in Freiburg nicht kriegen. Und solltest du das kriegen, dann wird sofort gehandelt. Das ist noch ein Unterschied zu anderen Nachwuchsleistungszentren, finde ich. Und das, was das Sven gesagt hat, ist wirklich sehr interessant. Da sind ja einige Spieler, ein Christoph Daferner, der in der zweiten spielt, ein Ivan Sachanenko in der zweiten, auch ein Lino Tempelmann, der, glaube ich, sogar letztes Jahr zweite Bundesliga gespielt hat von 60, der jetzt leider einen Kreuzbandriss hat, aber es sind lauter so kleine Transfers mit Versprechen für die Zukunft, die erstmal noch in der Regionalliga spielen und das auch gut spielen. Was man aber leider sagen muss, ist, dass die U17 wohl einen ganz schlechten Jahrgang dieses Jahr hat. Die ist nämlich abgestiegen.
Da, die Schweigeminute. Ja. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Also da bin ich zu weit weg leider. Und eigentlich erstaunlich, dass unsere zweite Mannschaft dann doch so jung ist, obwohl Ivi Zabanovic da immer noch spielt. Oder hat der aufgehört jetzt am Saisonende?
Nein, ist jeder was. Ich glaube, der spielt noch. Auch ein Felix Roth ist ja noch dabei.
Stimmt, der ist auch schon ewig dabei, ja.
Zabanovic ist, glaube ich, so ein spielender Co-Trainer, der, glaube ich, sogar noch 1-2 Jahre in der Regionalliga kicken kann.
Unser Tobias Schweinsteiger, um jetzt mal ganz oben reinzulangen.
Mit einem sportlicheren Haarschnitt. Ja. Aber eine super Geschichte eigentlich, finde ich so, ohne sie jetzt groß auszubreiten, dass der zurückgekommen ist. Also da kann man dann sagen, dass man vielleicht doch so einen Pfund hat, womit man so ein bisschen wuchern kann in der nächsten Transferphase, falls jemand zuhört. Die Gegend ist total super. Also wenn sich jemand da wohlfühlt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass er vielleicht gegen Karriereende nochmal zurückkommt oder sich dann nach der Karriere da niederlässt. Wer weiß, wer weiß.
Ja, der Kochmanovic ist ja aus Nürnberg gekommen damals und war dann 4 Jahre oder sowas in Freiburg und ist ja dann nach Cottbus, glaube ich, und nach Halle. Und dem seine Familie ist aber trotzdem die ganze Zeit in Freiburg wohnen geblieben. Also ja, so schlecht scheint es der Familie nicht so gefallen in Freiburg.
Nee, also wenn man in Nürnberg schon mal gewohnt hat, dann ist es eh schon mal cool, wenn man nach Freiburg zieht. Und wenn man dann gesagt kriegt, ach Jungs, es war schön, wir gehen jetzt nach Cottbus, dann hätte ich als Frau auch gesagt, nee, dann warte ich lieber hier. Gut, wir breaken nochmal und hören uns danach nochmal.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück im dritten Teil des Füchsle Talk Saisonrückblicks und ich möchte gerne mit meinen lustigen Gästen sprechen über Taktik und über spielerische Akzente, die es gab in dieser Saison und würde ganz böse mal in den Raum werfen, dass es beides eigentlich gar nicht so gab. Höre ich da Widersprüche?
Eine Taktik gab es ja schon und spielerische Akzente gab es so lange, wie Jovi Kavi auf dem Platz stand.
Also gefühlt 2 Spiele.
Ja.
Ja, also was ich damit meine ist, das Taktische hat mich dieses Jahr tatsächlich stellenweise über die Saison ein bisschen erschrocken, weil ich das Gefühl hatte, es wird irgendwie gepresst, aber nicht so, wie man es immer gemacht hat, und dann hat man den Ball und erschrickt, dass man den Ball hat und vergisst irgendwie, wie man nach vorne spielt. Habe ich das jetzt völlig falsch zusammengefasst, Sven?
Du weißt, dass du damit bei mir, wie soll ich sagen, das Scheunen, da ist ein Scheunentor offen, da kannst du einmal mit deinem Traktor reinwenden und wieder raus und es ist immer noch unberührt. Also jetzt, wenn man die Rückrunde sieht, ab Februar, und zwar schon ab dem Sieg gegen Bremen, auch wenn man Hannover noch dazu nimmt, also die, so ab dieser Phase, war das für mich der schlechteste SC, mal ganz lange Wochen. Da muss ich zurückdenken zu jener vermaledeiten Saison 2004, 2005 unter Finke, wo man, glaube ich, nur 3 Spiele gewonnen hat. Da war ja, und jetzt kommt aber gleich die Einschränkung, und zwar positiver Natur. Und man hat trotzdem geschafft, die Klasse zu halten. Punkt. Deswegen ist mein Thema so ein bisschen, ja, Spielkultur war dieses Jahr problematisch. Da gab es massive Gründe für. Wir haben über das Transferfenster gesprochen. Wir müssen auf die Verletzten schauen. Das sind wirklich Schlüsselspieler weggebrochen über lange, lange Zeiträume, die der SC nicht aufgefangen bekommen hat.
Und weggebrochen ist da tatsächlich ja das richtige Wort in dem Fall.
Ja. Und was auch dazu geführt hat, dass Spieler spielen mussten, die in einem tiefen Tal waren in gewissen Phasen, die körperlich überhaupt nicht mehr auf der Höhe waren. Wobei, da ist dann schon meine Frage auch ans Trainerteam, wie es sein kann, dass man im März sagt, ein Team ist körperlich an der Kante. Also das will mir nicht ganz in den Kopf. Aber ja, also man hat's irgendwie geschafft. Ich weiß, ich frage mich zwar immer noch wie, weil das sagt dann doch einiges über die Liga aus. Aber da ist schon einiges drumherum passiert, dass es zu dieser Rückrunde kam in der Form. Und dass es zu dieser langen Strecke kam von einem SC, wie ich ihn unter Streich nie gesehen habe. Ich glaube, ihn auch Streich nicht sehen will. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ja, wo vieles nicht gepasst hat. Es gab auch gute Phasen, gerade zu Beginn der Rückrunde. Also daheim, das Spiel in Dortmund war ein sehr, sehr starker Auftritt. Daheim Sieg gegen Leipzig natürlich. Also da waren schon gute Dinge dabei. Wir können noch mal drüber reden, wie gut die Standards beim SC funktionieren im Vergleich zu anderen Vereinen. Der SC braucht die wenigsten Standards in der Liga, um Tor zu machen. Es gibt schon Dinge, also es ist nicht so, dass sein Training nicht gearbeitet wurde an Abläufen und dass da Dinge nicht funktioniert haben an gewissen Stellen auch. Sonst würden wir jetzt nicht über den Tabellen 15., sondern über den Tabellen 18. reden. Es gab Gründe für das, was passiert ist, aber wenn man sich auch die Vorrunde anschaut, dann war das bis zum Köln-Spiel, ich glaube, 11 Punkte oder 12 Punkte, die man bis dahin hatte. Da hat man ja gegen Köln gewonnen, gegen Gladbach gewonnen und in Augsburg einen Punkt geholt. Und auf einmal sah das zum Winter richtig gut aus, was vorher so gar nicht erwartbar war. Und das hat man in der Rückrunde dann wiederholt, indem man die 2 Heimspiele halt noch gewonnen hat. Aber das war fußballerisch schon eine ganz, ganz schwache Saison. Wobei man dann aber auch nochmal erwähnen muss, ja, wir haben ja schon ihr habt schon über Transfers gesprochen. Das sind halt mit Grifo und Philipp 2 Spieler weggebrochen oder verkauft, die du abgeben musstest, oder die du abgegeben hast, die in SC Freiburg in ihrer Qualität und in ihrer Torgefahr und mit allem, was sie für diese Mannschaft bedeutet haben, mitgebracht haben, die kannst du nicht ersetzen. Punkt. Die kannst du einfach nicht ersetzen.
Ja, war vielleicht der Plan, die intern zu ersetzen, nachdem es mit Transfers nicht geklappt hat. Und zu den Verletzten kam dann aber leider noch dazu, dass wir einige Spieler hatten, die den nächsten Schritt nicht gemacht haben oder einen Schritt in die falsche Richtung gemacht haben, vielleicht sogar. Ich kann mich daran erinnern, Yannick Haberer war kurz mal hochgehypt als der nächste richtig geile Superstürmer Spieler bei uns. Und ab da war er in einem totalen Loch. Von Stenzel hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet in der Saison. Dann, ja, so Jünschü, Höhen und Tiefen. Dann gab es Kapustka, ein Versprechen, Kent, ein Versprechen, beide nicht eingelöst. Ist die Kombination vielleicht einfach doof gewesen aus Verletzungen und Spielern, die nicht sofort dann den Schritt gemacht haben, den sie für das Vereins gut quasi hätten machen müssen, damit es aufgefangen werden kann, so ein krasser Abgang, weil wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass es immer sein kann, dass solche Transfers passieren, dass ein Grifo und ein Philipp gleichzeitig weggehen. Und aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt auch nicht kann man nicht als Grund nehmen für eine komplette Saison, dass man eben eine komplette Saison hinterher rennt und sagt, ja.
Doch, kann man. Entschuldigung, da würde ich jetzt gerne reingehen. Mhm. Da würde ich ja gerne widersprechen. Hey, wir haben einen Diskussionspunkt, ja. Yeah. Ich glaube, dass wenn dir, keine Ahnung, wie viel Prozent der Tore waren das letztes Jahr, an dem beide beteiligt waren? 50 insgesamt oder drüber? Oder also bei Philipp waren es, glaube ich, oder bei Grifo waren es, glaube ich, 30% der Tore, wo er dran beteiligt war, weil irgendwann hat die Zahl, die im Raum stand. Jetzt mal ohne genaue Zahlen, aber der Punkt ist, dass du als SC Freiburg, gerade auch mit einem Transfermarkt, wie er war, immer das Risiko hast, dass du es nicht aufgefangen kriegst. Und wenn du es hättest intern auffangen können, dann wärst du ja letztes Jahr, was deine Offensivproduktion anging, nicht so abhängig gewesen von diesen Spielern. Wenn dann noch dein Stürmer Nummer 1, ja, Nils zur WM, aber Petersen ist in Freiburg nicht der Stürmer Nummer 1 gewesen in der Saison, wegbricht. Wenn dir dann noch dein wichtigster Mittelfeldspieler über fast ein halbes Jahr ausfällt, man hat gesehen, als Mike Franz zurückkam, das war ein anderer SC. Das war ein komplett anderer SC Freiburg, der da einmal auf dem Platz stand. Was der allein in diesem letzten Spiel gegen Augsburg an Metern gemacht hat, was deren Extraschritten ging, Balleroberungen, Pässe, wurde anspielbereit. Das kann dir passieren, dass du das als SC Freiburg in der Form nicht aufgefangen kriegst. Weil im Endeffekt reden wir drüber, Rave in der Rückrunde kaum auf dem Platz, Niederlechner eine Dreiviertelsaison draußen, Franzen fast ein halbes Jahr draußen und dazu noch Grifo und Philipp als Abgänge. Das sind 5 Schlüsselspieler, die dir als SC Freiburg wegfallen. Und dann kann man vielleicht nachvollziehen, dass es dir dann doch nicht gelingen kann, das aufzufangen und dass dann die Spielkultur darunter leidet. Ist dann so.
Ja, aber trotzdem, also da will ich auch nochmal nachhaken. Ist es nicht trotzdem so, dass man dadurch, dass der Verein so aufgebaut ist, dass man Spieler abgibt, ein Stück weit darauf hinarbeiten sollte, dann im Lauf einer Saison muss man doch in 34 Spielen in der Lage sein, sowas dann irgendwo aufzufangen, die Verletzung jetzt mal ausgeklammert. Das ist eigentlich so, denke ich mir, kein gutes Zeichen auf die nächste, die übernächste und die folgenden Saisons, die dann alle kommen, weil das kann immer passieren. Wir haben jetzt einen Spieler, da kommen wir gleich noch zu, der ja vielleicht sich auf einer größeren Bühne rumtreibt im Sommer. Was ist denn dann?
Aber der Punkt ist doch, Michael, das sind immer Wetten. Und ich glaube tatsächlich, dass die Saison, zum einen, wir konnten Spieler, die letzte Saison Spiele entschieden haben, konnten wir nicht ersetzen und hatten wir die Saison nicht. Nach allem, was ich mitbekommen habe und gesehen habe. Wir haben 12 Unentschieden gemacht. Ich glaube, von den 12 Unentschieden haben wir halt in der letzten Saison, keine Ahnung, die Hälfte noch irgendwie gewonnen, weil wir halt noch ein spielentscheidendes Tor geschossen haben. So, das hatten wir die Saison nicht. Und ich glaube, du hast so ein paar Spieler genannt, Kent und all die möglichen so. Das waren einfach Wetten. Und dieses Jahr haben wir, glaube ich, jede Wette verloren. Und dann noch signifikante Verletzungen mit Franz, wo ich immer wieder verwundert bin, wie entscheidend der für die Mannschaft ist. Der hat ja eine wahnsinnige Wirkung für die Mannschaft, wo ich mir manchmal denke, kann eigentlich gar nicht sein. So, weil ich den persönlich so gar nicht so krass abartig stark finde, aber der ist sensationell wichtig für die Mannschaft. So. Und dann, glaube ich, kommt das halt so zusammen, wie es jetzt auch lief. Und da muss man zum Schluss sagen, eigentlich hatten wir Pech die Saison. Und auf der anderen Seite super Glück, dass es am letzten Spieltag noch gereicht hat.
Aber, Hans-Peter, hast du dann nach dem, was der Dominik sagt, vielleicht schon eine kleine Hoffnung für die nächste Saison? Weil, wenn man das ein bisschen weiterdenkt und dann vielleicht alle fit sind und keiner mehr groß wechselt, obwohl ja schon 7 Spieler verabschiedet wurden, da kommen wir später auch noch drauf, ist es vielleicht so ein kleines Experiment, dass man sagt, okay, wir hoffen jetzt mal, dass sich keiner verletzt und dann schauen wir mal, wie das aussieht und wie könnte die Taktik einfach sein? Also jetzt zu sagen, ja, es wird nie mehr so sein, dass sich so viele verletzen, wir müssen gar nicht groß was machen, oder zu sagen, okay, es ist einiges schiefgelaufen, wir müssen auf jeden Fall uns anders aufstellen für die nächste Saison. Was denkst du?
Also ich glaube, dass wir haben jetzt auch, oder ihr habt viel über Mike Franz geredet, dass dieses Überhang Pokern, Wetten, immer ein Teil der Kader- und Saisonplanung beim SC sein wird. Das wird immer so sein. Man sieht dann halt auch ganz schnell, wie es nach hinten losgehen kann und wie alle Hoffnungen und Versuche von Leihspielern oder Neuzugängen, sie irgendwie, hoffentlich passt es da und hoffentlich sind sie da, wenn jemand ausfallen sollte. Aber der eine, ich hänge es jetzt mal an Mike Franz auf, an dem man immer versucht, sich durchzuhangeln in der Saisonkaderplanung, den man schon hat, wo man weiß, den braucht man, dann passt schon alles über die gesamte Zeit. Den wird man immer einkalkulieren, weil da kommt dann auch das wieder zum Tragen, was der Sven vorhin so schön gesagt hat. Ja, geht man all in, geht man dann auch so in so eine Richtung Wolfsburg, sage ich schon, um Gottes Willen, in so eine Richtung Augsburg oder Mainz, also eins höher, auch mit den Ausgaben und mit den Spielern, die man sich auf dem Markt holt, und fängt man das an oder bleibt man da, wo man ist, und versucht halt immer so dieses Überhangrisiko zu gehen mit dem, was man hat, und noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, das wird sich immer so fortsetzen. Und ja, Mike Franz war da halt das Sinnbild dieser Saison. Und ich glaube, dass man das nicht so einfach abstellen kann als SC Freiburg. Alle anderen Vereine könnten das vielleicht schon und würden da Konsequenzen auch im Trainer und ja, Vereinspersonal suchen. Aber das ist nicht der SC. Und deswegen wird der SC auch immer seinen eigenen Weg gehen. Und da gehört immer so dieses Überhangrisiko dazu. Ich erwarte so schnell keine Änderung in der Grundeinstellung, wie man Spieler beschafft und wie man den Kader plant und aufbaut.
Dann frage ich mal ganz provokant, was machen wir denn, wenn die Gerüchte stimmen und Christian Günther nach Leipzig wechselt? Spielen wir dann einfach ohne Linksverteidiger? Weil den Backup-Linksverteidiger, den wir ausgeliehen hatten jetzt für die Rückrunde, der ist ja schon wieder verabschiedet worden nach Mainz.
Nein, dann spielen wir halt Dreierkette mit Julian Schuster als Spielertrainer in der Mitte wieder und irgendwie wird es schon passen. Nein, ja, ich wüsste das, also wenn Günther geht, das ist der Lauf der Dinge. Aber ja, es gab damals auch vor Günther, ja, wer kommt da hin, und dann war Günther da. Es wird immer irgendwo jemanden nachgeben.
Ist Felix Bastians nicht in China? Also bestimmt total unzufrieden. Aber Michael,
vor allem ist der noch gar nicht so alt.
Mann. Ja, aber Michael, das klingt jetzt gerade so, als wäre deine Befürchtung, wenn jetzt noch einer geht, dass der SC nächstes Jahr nur mit 9 Spielern auf den Platz geht, weil er keinen mehr findet, den er A, bezahlen kann, B, dann nach Freiburg will und C, der vielleicht noch gegen Ball kicken kann. So ist es ja jetzt auch nicht. Also es ist ja jetzt.
Nein, so ist es ja auch nicht. Es ist berechtigt. Nur es ist schon komisch, dass man über Jahre hinweg sich so, naja, das ist jetzt auch vielleicht hart formuliert, aber sich auch so ein bisschen abhängig macht. Es gibt ein paar Spieler, die haben kein Backup. Und was ist ja nicht Gott gegeben, dass der Christian Günther sagt, ja, ich, klar bin ich hier geboren, ich bleib für immer hier. Ich würde mich freuen, ich würde total abfeiern, aber ich könnte es auch nachvollziehen, wenn er.
Was machen wir, wenn Petersen bei der WM 8 Treffer schießt?
Einen Geldspeicher bauen.
Und danach irgendwie PSG, da wer auch immer kommt, oder irgendein chinesischer Verein, keine Ahnung, was dir 45 oder 85 Millionen hinlegt, schieß mich tot. Dann wird der SC auch nicht sagen, nee, machen wir nicht. Punkt. Das ist ein, wie soll ich sagen, da, jetzt kommen wir dann wieder in so eine Systemdiskussion rein. Ich will es nicht mit, also das ist ein ganz normales System, was du hast. Guck dir an, wo Dortmund stand. Die waren 2013 im Champions League-Finale. Guck dir mal an, wen die in der Zwischenzeit abgegeben haben. Guck dir an, was die eingenommen haben für die Spieler. Aber guck dir mal an, wie die über die Jahre ausgeblutet sind. Und sie sind immer noch auf einem vernünftigen Niveau. Also sie haben sich für die Champions League qualifiziert. Und der SC geht ein Stück weit, ging vor der Saison ein Stück weit einen ähnlichen Weg mit den Abgängen. Also das ist auch ein Ausbluten, was du nach und nach hast, weil es immer schwieriger wird. Spieler, für die du eine Menge Ablöse bekommst, dann aber qualitativ auf einem finanziell niedrigeren Niveau, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, was wir ja vorhin hatten, zu ersetzen. Das, und du gehst immer diese Wette ein, dass es einen Spieler gibt oder zwei, wenn du 5 holst, wie gesagt, die das packen. Und das wird immer schwieriger, weil die Kader der Vereine, gerade der Top-Vereine, mittlerweile dann eben auch nicht mehr aus 25, 28 Spielern bestehen, sondern da kauft Man City, hat dann halt mal einen Kader mit 40, 45 Leuten, die dann noch ausgeliehen werden entsprechend. Und wo es für dich dann aber auch immer schwieriger wird, an Spieler ranzukommen, denen du eine Perspektive zeigen kannst, die da heißt, in 1-2 Jahren kannst du dann weggehen nach Arsenal oder so weiter. Und Süyüncü kam aus der 2. türkischen Liga. Da kam jetzt nicht von irgendeinem Mittelklasseverein der Türkei, der kam aus der 2. Liga. Das zeigt doch, wie genau, wie gut und wie tief du mittlerweile scouten musst, wie soll ich sagen, wie tief diese Wette gehen muss mittlerweile, um überhaupt noch Spieler zu finden, die dir diese Entwicklungsperspektive geben können und die in deinen Rahmen reinpassen und die noch nicht von irgendwelchen 37 anderen Vereinen bereits auf dem Zettel stehen. Weil das kommt auch dazu, sobald der SC sich für einen Spieler interessiert und es kommt raus, wird ganz schnell ein anderer Verein da sein, der andere Möglichkeiten hat und den Spieler holen. Das heißt, diese Wette aufs Ungewisse wird für den SC auch auf Dauer immer schwieriger werden. Das ist vollkommen klar. Und die Wette lautet Jahr für Jahr, du brauchst 3 Vereine, die es schlechter machen als du, um in der Bundesliga zu bleiben. Es geht überhaupt nicht darum, dass du es zwingend bei den finanziellen Möglichkeiten, wir reden ja auch über den Etat letzten der Bundesliga, es geht nicht darum, wie soll ich sagen, wenn alle 18 Vereine aus ihren finanziellen Möglichkeiten genau das rausholen, was drin ist, dann steigt der SC ab, Punkt. Du musst es selber gut machen und das hat beim SC dieses Jahr nicht besonders gut hingehauen. Und dann brauchst du noch 3 Vereine, die es deutlich schlechter machen als du, damit du den Klassenerhalt schaffen kannst. Und diese 3 Vereine gab es dieses Jahr.
Ja, die Wette des Unbekannten wird immer komplizierter. Wir haben aber auch noch 4 Wetten laufen, die wir so ein bisschen kennen. Nämlich 4 potenzielle Neuzugänge, die ausgeliehenen Spieler. Philipp, hast du noch alle 4 spontan parat, wenn ich dich jetzt abfrage? Oder soll ich dir die Namen verraten? Hallo, Philipp? Oh Gott, die Frage hat ihn geschockt jetzt, glaube ich.
Um SC. Puh.
Ich kann sie dir verraten. Ja. Und dann können wir zusammen alle überlegen, wer uns davon weiterhilft und wer davon zurückkommt. Also wir haben ausgeliehen nach wie vor Mats Möller-Deli. Ja, der hat eine Leisten-OP gehabt im Winter, hat gegen Saisonende ein bisschen wieder mitgespielt. Jonas Föhrenbach beim KSC, einige Spiele gemacht. Lukas Hufnagel saß statt bei uns auf der Bank in Nürnberg auf der Bank. Und Fabian Schleusener hat getroffen ohne Ende für den KSC in der 3. Liga. Und ich habe gehört, dass er nicht unbedingt Bock hat, zurückzukommen und wo lieber eher da bleiben würde. Also das wären jetzt 4 Spieler, die man relativ einfach zurückhaben könnte. Aber ich glaube, nicht in allen Fällen zurückholen möchte. Oder seht ihr das anders? Ist da jemand dabei, wo ihr sagt, ja, den würde ich sofort wieder nehmen?
Möller-Deli.
Möller-Deli, ja, sofort.
Sofort. Überhaupt keine Diskussion, weil das ist einer, der jetzt genau diesen Schritt gemacht haben kann, diesen 1,5 Jahren dir weiterzuhelfen. Punkt. Also das musst du jetzt auch versuchen. Also den noch ein Jahr auf St. Pauli lassen, dann stehst du da und suchst einen, der kicken kann. Nee, der gehört nach Freiburg jetzt. Punkt.
Ja, dann sind wir uns ja doch wieder einig.
Und Jonas Föhrenbach ist talentiert durchaus. Also auch ihn würde ich durchaus wieder nehmen.
Ich auch. Weißt du nämlich warum? Der ist nämlich Linksverteidiger.
Nee, aber
eigentlich Nagel habe ich jetzt.
Ja, aber der hat viel auf links gespielt jetzt und hat sich da auch echt gemacht. Und die 3. Liga ist jetzt auch nicht so die Liga, wo man keine Zweikämpfe führt, würde ich jetzt mal sagen, als Innen- und oder Linksverteidiger.
Aber um jetzt mal kurz dieses badische Derby wieder reinzubringen, der KSC spielt doch auch nächstes Jahr 3. Liga. Ich meine, das kann es doch nicht sein, für einen jungen Spieler wieder 3. Liga spielen zu wollen.
Aber die spielen doch jetzt erstmal gegen Aue und Aue ist on fire, habe ich gehört. Die spielen jetzt erstmal, laut Präsident, spielen sie jetzt erstmal die Relegation und beschweren sich dann danach nochmal und schauen, ob die vielleicht dann trotzdem mit 20 Mannschaften spielen, die 2. Liga, dass ja auch einiges passiert in Sachen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter. Das ist ein kleines Stichwort schon mal für die nächste Pause und wir hören uns dann gleich wieder und sprechen über genau dieses Thema, aber ich verspreche es ganz kurz nur.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück beim Füchsle Talk Saisonrückblick, dem vierten Teil von 5. So viel kann ich schon mal anteasern. Und wir müssen leider kurz sprechen, ganz, ganz kurz, und auch nicht ins Detail gehen, vielleicht, wer weiß, über die Schiedsrichterleistung in dieser Saison und über den Video Assistant Referee. Dominik, nachdem du nicht so viele Spiele gesehen hast diese Saison, hast du vielleicht ja alles richtig gemacht oder hast du das mitbekommen, dass es da ein bisschen Stress gab?
Ja, also auf dem Mond war ich jetzt nicht. Ich habe das schon mitbekommen, dass es da ordentlich Stress gab. Und es ging ja dann auch jeden Spieltag irgendwie breit durch die Medien und weiß ich was. So, also ich finde, ich weiß nicht, aus meiner Sicht ist dieses Experiment Videoschiedsrichterassistent gescheitert. Ja, Olli Fritsch hat bei Zeit Online vor ein paar Tagen was geschrieben. Die Überschrift heißt, die Bilder lügen. So, ne? Und ich finde, in dem Artikel steht viel Richtiges, nämlich, dass wir die Idee mit hier, der Fußball wird gerechter mit Videobeweis, ist ja Schmarrn. So, ne? Und man kann auch immer, auch Bilder sind interpretationsfähig und auch da kannst du nicht immer 100% dann alles richtig machen, selbst wenn du die Bilder gesehen hast. Dass der DFB da eine Vollkatastrophe am Anfang hingelegt hat, das passt auch noch dazu. Also ich habe noch nicht entdeckt, was uns dieser Videobeweis bringt. Und deswegen glaube ich, eigentlich braucht es den nicht. Eigentlich müsste ich, bin mal gespannt, gibt es eine Tabelle, wo drin steht, wie die Bundesliga ausgegangen wäre ohne Videobeweis?
Es gibt so halb, es gibt diese ominöse.
Ich tippe mal, Bayern ist mal wer Meister geworden.
Ich glaube, ich bin mir Bayern. Nicht sicher, aber es könnte sein. Also es gibt diese ominöse wahre Tabelle, von der ich eigentlich kein Freund bin. Und da ist Schockierendes zu lesen, da sind nämlich diverse Sachen rausgerechnet und da wären wir 17. geworden am Saisonende. Und haben also eigentlich davon profitiert, wenn man so will. Gut, über diese Homepage muss man jetzt nicht, kann man denken, was man will, aber das war dann schon so. Eher gefühlt benachteiligt beim SC vielleicht, aber die Sachen, die waren halt einfach krass. Und das darf einfach nicht passieren in einem Land, wo Ingenieure zu Hause sind und wo es darum geht, präzise irgendwas festzulegen. Da darf das nicht so chaotisch laufen, oder sehe ich das falsch?
Ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob wir gute Ingenieure haben oder nicht, sondern es hat was damit zu tun, wie wir den Fußball leben wollen. So, und ich habe halt keinen Bock, den Fußball so zu leben, dass du in der Halbzeit gehst und nicht weißt, ob du vielleicht doch nochmal in die Zwischenspielphase musst oder weiß ich was oder so, wo du als Stadionbesucher nicht mehr das Gefühl hast, authentisch live direkt dabei zu sein, sondern es passiert irgendwo irgendwas und du bist im Dunkeln, warum jetzt dieses Tor plötzlich nicht gegeben wird oder was auch immer. Das ist doch ein Scheiß. So, also und da kann die Technik noch so geil sein. Aus meiner Sicht ist das nicht im Sinne des Fußballs, wie ich ihn zumindest gern sehe oder gern hätte. So, und diese Tabellen, also ich habe ja gerade selber auf diese Tabelle verwiesen, die blendet ja aus, dass, also die nimmt dann sogenannte spielentscheidende Szenen raus, aber du weißt ja nicht, wie das Spiel weiter verlaufen wäre, wenn diese eine Situation schon anders ausgegangen wäre. Also deswegen sind die Tabellen auch einfach nur nette Spielerei und genau, auch Augenwischerei.
Du weißt nicht, wie es mit 11 gegen 11 bei Stuttgart gegen Freiburg ausgeht. Du weißt nicht, ob der Elfmeter, der nicht gegeben wurde, der hätten wir ja auch drüber schießen können. Wir haben ja auch den ein oder anderen nicht so souveränen Elfmeter gesehen in dieser Saison, klar. Aber so für so eine grobe Einordnung habe ich gedacht, guckst du mal drauf und war dann echt überrascht, weil ich wirklich... Und ich glaube, das geht einigen im Verein auch so, vor allem auch im Trainerstab. Man hatte schon einen anderen Eindruck zeitweise, dass die Schiedsrichter irgendwie, ich will jetzt keine Verschwörungstheorie aufbauen, aber man könnte sich eine aufbauen an die Gefühle, die man gehabt hat in der Saison. Hans-Peter, gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, okay, das wird jetzt besser? Du hast ja zum Football so ein bisschen Verbindung. Hattest du das Gefühl, die haben da dran geschraubt und es wurde besser und nachvollziehbar?
Also ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich, also ich weiß noch, wir hatten in der Hinrunde mal das Thema und ich habe ja da auch zum Thema Bezug auf Football, für die es nicht gehört haben, einfach gesagt, dass es unglücklich, sehr, sehr unglücklich kommuniziert wird vom DFB und auch wie man es ausführt. Und jetzt so auch nach der Saison bin ich der Meinung, dass man den Videobeweis an sich schon gut führen kann. Gibt ja auch Italien zum Beispiel super Beispiele, wie es sein kann. Aber der DFB hat einfach gänzlich mit diesem Projekt versagt, in meinen Augen, wie man es ausführen kann. Da sei es dieses, ja, wir haben ab dem Spieltag nochmal was anderes getestet, dass wir jetzt erst an dem Spieltag kommunizieren, dass wir schon seit 5 Spieltagen eine Testphase von dem und dem weitergehenden Versuch machen, von der und der Regelung. Dann die ominöse Elfmeter-Halbzeit, ist er über die Außenlinie, was ist die Regelung, was ist die internationale Regelung für den Videobeweis zu so einer Situation, wenn der Schiedsrichter den Platz verlässt. Der DFB hat es dann nochmal wieder ein bisschen anders interpretiert und auch anders versucht, schön zu reden. Peinlich, peinlich, peinlich für die Bundesliga, für die Außendarstellung, wie man es gemacht hat. Und für mich ist da in der Projektleitung eigentlich alles schief gelaufen. Testphase hin und her. So kann man nicht in die Öffentlichkeit treten und einen laufenden Wettbewerb steuern und lenken mit solchen halbherzig ausgeführten Umsetzungen und Planungen. Und also ja, gescheitert ist es, weil man das Gegenteil von dem bewirkt hat, was eigentlich gedacht war. Verbesserung war es nicht, sondern es war eigentlich Verschlechterung des Gesamten. Also ich bin frustriert vom Videobeweis und auch mit der Kommunikation. Ja, in der NFL läuft es halt ganz anders. Da wird mit dem Fan im Stadion und auch nach außen kommuniziert. Da sagt der Schiedsrichter, was er gerade entschieden hat und zeigt nicht einen Kasten und plötzlich passiert irgendwas und keiner, nicht mal der Fernsehzuschauer hat eine Ahnung. Und Köln hat da reingepusht. Köln, dieses ominöse Köln. Also ja, alles so nicht greifbar und nicht nachvollziehbar. Und Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, haben nichts mit aktivem Fußballspiel anschauen zu tun, sondern mit irgendwelchen Traum- und Wunschwelten, die man, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Das kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga im Fußballwettbewerb in der Fußballwelt.
Ja, es ist schon lustig. Es geht um Milliarden ja teilweise und ironischerweise sagt dann zum Beispiel die Premier League, nee, das überzeugt uns nicht, das machen wir nicht mit jetzt erstmal. Aber in der zweiten Liga wird es eingeführt nächste Saison. Was sagt denn der Schiedsrichter unter uns? Ich hole dich mal ins Boot, Philipp. Hat sich für dich das verbessert oder war es für dich auch eher so wie für mich, dass es sich insofern verbessert hat, als dass es bei uns selber eigentlich einfach nicht mehr vorgekommen ist nach der Hinrunde?
Ja, ich finde es schwierig. Also Kommunikation im Stadion ist ein ganz großes Thema. Da ist die DFL aber wohl gerade dran oder der DFB, da wurden jetzt irgendwelche Tests gemacht, wo Schiedsrichter dann durchgesagt haben, wenn sie was anderes entschieden haben im Stadion. Das ist ganz schwierig. Also ich weiß nicht, manche Sachen hatte ich das Gefühl, die wurden verschlimmbessert. Bei manchen Sachen dachte ich mir einfach, ja. Ich sag mal so, du stehst da in Mainz in der Halbzeit, machst dir Gedanken, okay, zweite Halbzeit, jetzt weiter, gehst Richtung Ausgang, um irgendwas zu trinken zu holen und auf einmal siehst du nur, wie der Schiedsrichter da über den Platz läuft und auf einmal da auf den Elfmeterpunkt zeigt. Und dann halt die Kommunikation vom DFB hinterher, wo man das Gefühl hat, die haben so lange behauptet, dass alles regelkonform war, bis dann die Einspruchsfrist abgelaufen ist. Und dann haben sie zugegeben, na, eigentlich war es nicht alles okay. Das sind halt eher die Sachen, die mich extrem stören an solchen Sachen. Diese Kommunikation, die einfach unfassbar schlecht ist und die Fußballfans für einfach nur dämlich hält. Also, ach, der Videobeweis, also es nervt an sich einfach nur noch, wobei der Videobeweis an sich in der Rückrunde finde ich schon besser insgesamt geworden. Klar, wenn man die Nummer da in Mainz rauslässt, aber ansonsten ärgern mich da viele Sachen. Und in der Hinrunde war es ganz übel, aber jetzt ist es eigentlich schon ein bisschen besser geworden, aber trotzdem noch viele Sachen, wo man einfach dran arbeiten muss.
Sven, hast du das Gefühl, jetzt mal einen kleinen Exkurs und auch gleich meine Meinung dazu, ich habe es nämlich nicht, dass nach dieser gloriosen Testphase, die wir jetzt 2 Jahre ja eigentlich schon hatten in Deutschland, dass es besser werden kann und dass es vielleicht bei der WM schon besser werden kann und man dann sieht, jawohl, so wird das gemacht und man kann sich dann daran orientieren, weil oft ist ja so ein Turnier so, dass bestimmte Standards geändert werden, die dann übernommen werden durch die Ligen und diesmal ist es vielleicht so ein bisschen andersrum oder sehe ich das falsch?
Nee, also ich freue mich ja sowieso auf die WM, weil ich bin ein Sportfest in Russland, das ist heute und Glorie und einfach Emotion pur, ungesteuert. Ja, und wenn dann australischer Schiedsrichter mit einem japanischen Linienrichter und noch einem Linienrichter aus Peru und dann sitzt ein Italiener vorm Fernseher im Keller in Köln oder wo auch immer. Es nervt. Es nervt auf so vielen Ebenen, weil der Punkt ist, also was hier ja erzählt wurde, ist, danach ist, wenn der Videobeweis kommt, ist alles klar und alles gut. Wird es aber nie sein. Fußball, du hast Regeln im Fußball, die immer Auslegungssache sein werden. Ich glaube, du kannst drei Leuten einen Ablauf von einem Videobild zeigen und drei Leute werden zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen können der Szene und jeder wird seine Gründe dafür haben, wie er die Szene bewertet. Und das ist vollkommen okay. Und was dir eben suggeriert wurde mit dem Videobeweis und was sie dir immer noch erzählen, also die, wie soll ich sagen, in der Stumpfheit der PR passt es ja genau in das, wie der DFB sonst auftritt. Also wenn du dir Diskussionen anguckst und wir meist ja regional liegen oder was auch immer, in dieser Nummer, wir haben Scheiße gebaut, aber wir machen genauso weiter wie bisher, passt es ja wirklich grandios in die Linie, die der DFB und DFN in der Öffentlichkeitsarbeit präsentieren. Aber der entscheidende Punkt ist, Fußball ist eben nie nur eins oder also sozusagen Abseits oder kein Abseits, sondern du kannst auch so eine Abseitsszene zwei Leuten zeigen. Der eine sagt, ja, es ist Abseits, weil er ist über der Linie ab einem gewissen Punkt. Der andere sagt, der Ball ist aber noch am Fuß und es ist eben kein Abseits. So funktioniert es nun mal nicht. Torlinientechnik, wenn sie funktioniert, wir haben da ja in der Liga in Frankreich jetzt den Fall, dass es da Betrugsvorwürfe gibt gegen den Betreiber. Die Firma, die Frankreich die Torlinientechnologie hat, ist eine wunderbare Sache. Schiri zeigt auf die Uhr, schnell entschieden, Tor, kein Tor, fertig. Alles andere, ach nee, lasst bitte. Und der Gedanke, dass ein Produkt, was nachweislich, also was jetzt wirklich das Jahr gezeigt hat, es braucht noch ganz, ganz viel Zeit und die Einführungszeit reicht nicht aus und es zeigt dir doch immer angeblich, es geht doch prinzipiell bei einem Abstieg oder bei irgendwas um die Region, um Arbeitsplätze, um Existenzen, um sonst irgendwas. Und dann setzen die da so ein unfertiges Produkt hin und lassen das mit drüber entscheiden. Also mir will es einfach nicht in den Kopf. Mir, da fehlt mir jedes Verständnis für. Dafür, auch wann es zur Anwendung kommt, das ist ja auch sowas. Wir haben ein Ungleichgewicht, wann es angewandt wird und wann es nicht angewandt wird. Der Gedankengang bei einer WM, dass du bei einem Halbfinale irgendwann, dass einer eingreift bei einem Abseitstor und im Finale greift einer nicht ein, obwohl es Abseits war. Wie sind da die Regularien? Wie sind da die Linien? Und was man auch nochmal sagen muss, und dann bin ich endgültig durch damit, und dann halte ich auch meinen Mund dazu. Innerhalb von drei Spielen gab es zwei Schiedsrichter bei Spielen des SC, die nachweislich, also wenn man nach dem DFB-Gerichtsurteil geht, bei Petersen und wenn man den Äußerungen des DFB glauben darf, zum Fall in Mainz, die nachweislich die Unwahrheit gesagt haben, direkt nach dem Spiel. Und wenn das die Folge des Videobeweises ist, dass man den dann darüber rechtfertigen muss oder was auch immer da passiert ist in dem Zusammenhang, ich mag es mir echt immer noch nicht ausmalen, nicht vorstellen. Wenn das die Konsequenz daraus ist und dass man Videobeweis aufrechterhalten kann, dass ein Schiedsrichter nach dem Spiel die Unwahrheit sagt, wann er erfahren hat, dass sich Köln bei ihm meldet und der DFB sagt, es konnte überhaupt keine Kommunikation stattfinden, solange er auf dem Platz war. Also dann bitte ganz schnell wieder einordnen, weil das geht mehr gegen die Glaubwürdigkeit, als jede Fehlentscheidung in einem Spiel gehen kann.
Da bin ich total bei dir. Also aus meiner Sicht ist es auch eher kein technisches Problem. Das funktioniert ja, wenn man mal von diesen berühmten, ominösen, kalibrierten Abseitslinien mal absieht, technisch ja ganz gut mittlerweile. Nur die Kommunikation ist eine Katastrophe und zwar in sämtlichen Kanälen und in alle Richtungen. Also sowohl die Kommunikation zwischen dem ominösen Keller in Köln und dem Mann auf dem Platz, als auch die Kommunikation nach außen, weil man immer das Gefühl hatte, egal was da passiert ist, es wird am Ende immer so gedreht, dass alle alles richtig gemacht haben. Also Wenn es dann irgendwann so weit ist, dass man selber Colinas Erben entfolgt, weil man es nicht mehr lesen kann, weil alles irgendwo verteidigt wird und man selber aber ein ganz anderes Gefühl hat einfach, dann ist es irgendwie doch eigentlich so, dass man sagt, es ist schiefgelaufen. Dominik, freust du dich denn, wenn du jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit hast, auf die nächste Saison mit ganz viel Videoschiedsrichter-Spaß, weil, wie gesagt, es kommt jetzt auch in der zweiten Liga, es wird darüber diskutiert, jetzt schon das im DFB-Pokal auszuweiten. Ja, freust du dich drauf oder sagst du dann, ja okay, dann gehe ich doch vielleicht doch lieber nicht ins Stadion und schaue es mir auf dem Sofa an, weil dann habe ich wenigstens noch einen komischen Kommentator, der vielleicht sich sogar auskennt oder jemanden auf dem Ohr hat, dem noch erklärt, was los ist. Und der kann im Zweifel immer noch den tollen Markus Merk anrufen und dann weiß ich vielleicht, was los ist. Vielleicht aber auch trotzdem nicht.
Ach, ich finde, Stadionerlebnis ist immer schon noch ein grandioses und ist momentan immer noch, bevorzuge ich das, wenn es denn möglich ist, irgendwie der Couch und den Fernsehbildern. Aber es ist nicht so, dass ich das toll finde mit dem Videobeweis. Und auch wenn da jetzt mehr kommen wird, das ist kein, also ich halte das nicht für richtig, nicht für sinnvoll, nicht für notwendig. Und ich meine, sie arbeiten ja wohl, also es hat sich einiges verbessert, da stimme ich euch auch zu. Oder ich glaube, es hat sich schon, man hat da ein bisschen was entwickelt. Und die ein Gedanke ist ja auch, wie mache ich die Kommunikation innerhalb des Stadions? Weil sie verstanden haben, dass man die Leute, die ins Stadion gehen, dass die wertvoll sind und dass man die genauso mitnehmen muss bei der Kommunikation zum Videobeweis.
Darf ich da kurz was sagen? Ein Beispiel dafür. Stuttgart gegen Freiburg, das Spiel. Das Stadion hat gebebt, die Stimmung war total da. Dann kommt nach 12 Minuten diese Entscheidung mit dieser roten Karte gegen Süjünschi, die ein Witz war, Punkt. Wenn du das auf der Videowand gezeigt hättest, weißt du, was im Stadion, wenn du diesen Ablauf gezeigt hättest mit der folgerote Karte, weißt du, was dann im Stadion
los gewesen wäre? Ja.
Die hätten die
Punkte. Ja, aber dann ist es ja so. Dann sollen sie das aber auch machen, weil dann war es scheiße. So, also dann sollen aber sie dann
bleibt ja immer das Stadion abbauen. Ne? Das bleibt ja immer eine Bewertungssache. Also Fußball ist bei vielen Entscheidungen bleibt es eine Bewertungssache, weil du nicht hast, der Ball ist im Aus oder nicht, sondern es war ein Foul oder keins. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür. Da geht ja das Stadion durch die Decke. Das kriegst du nicht eingefangen.
Aber dann ja auch zurecht. Und ich weiß nicht, ich wollte jetzt damit nicht fordern, dass man die Bilder im Stadion zeigt, weil wie du sagst, dann siehst du es irgendwie halb betrunken mit einem Auge und es steht noch jemand davor oder so. Das ist nicht die Idee, aber mal zu erklären, was eigentlich gerade passiert ist oder was hat der Schiedsrichter jetzt gemacht, das passiert ja auch nicht, oder habe ich das verpasst? Muss ich dir sagen, am letzten Spieltag, als ich im Stadion war, gab es ja überhaupt gar keine Situation. Hätte ich ja gern mal was erlebt so, ne? Dann stehst du da wie der Ochs vorm Berg und weißt nicht, was hier eigentlich gerade abgeht. Ich glaube, da muss man was erklären, nicht unbedingt die Bilder zeigen. Da glaube ich, das wäre, also dann würdest du noch mehr Diskussionen haben im Stadion, klar, aber mal sagen, Leute, das nehme ich jetzt zurück. Weil lalala oder so.
Ich glaube, es würde tatsächlich.
Das muss, glaube ich, schon kommen.
Es würde helfen, wenn es schon allein so Texttafeln wären. Also wenn da einfach steht, keine Ahnung, bei der WM jetzt Decision Changed Penalty. Und dann wissen alle, okay, da hat jetzt irgendwer gesagt, das ist ein Elfmeter, also gibt es jetzt einen Elfmeter. Und warum das dann so ist, dann geht ja ins Detail, das kann man dann immer noch. Aber wenn du dann wirklich gar nicht weißt, was los ist, so ein bisschen rumschwimmst. Also ich habe es die Saison zweimal erlebt, diese Videogeschichte, und es war beide Male so, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was gerade abgeht, obwohl ich da hingeschaut habe, wo der Ball war. Und jetzt auch nicht so, ich gehe ins Stadion und freue mich, dass es laut ist und die Atmosphäre, also ich schaue dann schon das Spiel an, und wenn ich trotzdem nicht weiß, was da gerade los ist, dann läuft halt irgendwas schief, würde ich jetzt sagen. Bevor aber noch mehr schief läuft,
okay, nee, du wolltest ja kurz halten.
Ja, genau, weil wir wollten eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist ja eigentlich nämlich der Treppenwitz dabei, das vor der Saison, vor der Einführung gesagt wurde, nein, das ist so schlecht, weil dann haben wir gar nichts mehr zu diskutieren und jetzt werden alle Diskussionsrunden länger und alle Podcasts machen Überstunden, weil sie nur noch darüber reden. Deswegen also
um eins noch kurz reinzuschmeißen, Entschuldigung, den Gedanken muss ich jetzt noch rauslassen. Das dümmste Argument für den Videobeweis, was ich je gehört habe, war der Satz, gerade der bringt doch die Emotionen zum Fußball.
Ja, das ist so ein Beckenbauer-Satz. Ja.
Also das war wirklich der dümmste Satz, den ich zum Videobeweis im ganzen Jahr gehört habe.
Ja, es gibt auch schöne Emotionen. Und Hass auf Schiedsrichter ist keine schöne Emotion.
Jegliche Hinsicht. Ich sag ja ein berühmter Fußballer, deinen Hasslermann woanders rauslassen, nicht im Stadion.
Ja, richtig. Berti. Das ist ja auch so ein Punkt, das finde ich immer witzig, jetzt ganz mal weg vom Videoschiedsrichter, wenn irgendwas passiert, wie in Hamburg zum Beispiel, diese Chaoten dann, und dann der Satz fällt, das hat in einem Fußballstadion nichts zu suchen. Und ich dann immer denke, ja, aber irgendwo anders eigentlich auch nicht. Naja, mit diesem kleinen Nachdenker gehen wir nochmal in die Pause und kommen dann gleich zurück. Und ich verspreche, dass wir dann noch über was Erfreuliches sprechen. Und ich glaube, es können sich alle schon denken, um was bzw. um wen es sich handelt.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal hallo, hallo, hallo zum Saisonrückblick beim Füchsle-Talk, dem SC Freiburg WM-Podcast. Denn wir blicken jetzt auch ein bisschen voraus. Wir haben nämlich einen Spieler, der eventuell nach Russland fährt. Wobei ich sage, wenn sich ein Bundestrainer so weit raus aus dem Fenster lehnt, dann macht er das, glaube ich, nicht, um den dann am Ende doch nicht mitzunehmen. Oder sehe ich das falsch? Das war ja alles von langer Hand geplant vom Sven. Deswegen nehme ich ihn gleich mal dazu. Sven, Hashtag Nils zur WM. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, Joachim Löw. Schön, dass den Spiegel-Fan-Experten jede Woche so verfolgst zum SC. Das ist echt toll. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe den auf Twitter zuerst gebracht am 22. Februar. Das war der Tag, als Nils Petersen seine Vertragsverlängerung beim SC verkündet hat. Und bei Spiegel Online war er zu lesen das erste Mal am 23. Februar. Und ja, insofern ganz klar Nils zur WM. Jogi, der Füchsle-Talk wird gehört. Wir hatten es ja hier auch in der Sendung, den Titel und alles. Großartig. Aber jetzt ernsthaft, finde es mega geil für ihn. Und das ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt wenig, also ich bin in einem Alter, wo es dir nicht mehr bei vielen Spielern irgendwie die Rührung in die Augen treibt, wenn der sagt, er verlängert seinen Vertrag. Aber Petersen war so einer, der Abschied von Schuster war ein ganz, ganz bedeutender Moment in der Saison, den der Vereinleiter überhaupt nicht gut gelöst hat. Aber Petersen jetzt im WM-Kader, wow. Und geil ist natürlich auch, dass er gleich zu einem Rücktritt führt und zur Unruhe bei der Nationalmannschaft, wie ich dann heute Morgen einer großen Zeitung in der Bäckerei entnehmen musste. Aber ansonsten total verdient, 15 Tore, immer da, immer bereit mitzugehen. Ist auch den Weg mit in die zweite Liga gegangen, das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Als er SC abgestiegen war, hat er sich dem SC bekannt. Punkt. Also der, wenn es einer verdient hat, wenn ich es einfach von Herzen gönne, dann Nils Petersen.
Hans-Peter, ist die Verletzung von Flo Niederlechner der Grund dafür, dass Nils Petersen eventuell nach Russland fährt? Weil er diesen Sprung nochmal gemacht hat?
Ja, weil er Streich aus der Komfortzone rausgezogen hat, Petersen erst in der zweiten Halbzeit zu bringen, hat er Nils und uns allen, glaube ich, zu mehr Freude verholfen, weil einfach Petersen das volle Potenzial entfalten konnte, das er vorher irgendwie immer nur so in 30 Minuten Einsatzzeit verpacken konnte. Und das war einfach, ja, der Knoten, der geplatzt ist für Nils zur WM, dass er die volle mögliche Einsatzzeit gekriegt hat von Streich aufgrund der Verletzung. Ich denke, dass es ein großer Faktor war, aber auch so hat er es längst verdient gehabt, weil es einfach ein verdammt geiler Spieler ist, der bei uns einfach angekommen ist, der zu uns gehört, der sich mit dem SC identifiziert und ja, super geil. Es wird eine hoffentlich dann mit Petersen schöne WM, weil ja, er ist definitiv, finde ich, die bessere Wahl als Sandro Wagner. Sandro Wagner zeigt ja auch mit seiner Reaktion, ja, dass es kein Sportsgeist ist, wie man mit einer Nicht-Nominierung umgeht. Petersen wurde oft nicht nominiert, hat er was gesagt? nö, er hat es hingenommen, akzeptiert und sich verbessert und jetzt wird er mitgenommen. Wagner war scheinbar nicht gut genug und geht damit noch in meinen Augen, ich muss es jetzt anschneiden, weil es war ja heute auch Thema, voll unsportlich um. Wer tritt denn bitte zurück, nur weil er nicht nominiert ist, muss man doch die Einstellung kriegen, wie Nils Petersen, dann werde ich einfach besser, dass ich das nächste Mal halt mitkomme, egal in welchem Alter man ist. Das ist doch keine Einstellung. Ja, aber das ist doch keine Einstellung.
Nee, man kann es schon machen, wenn man 100 Spiele gemacht hat, aber die, ja. Ich finde es halt besonders witzig, dass man das nach 8 Spielen macht. Eigentlich sagt das schon
alles.
Leute,
ich muss mal kurz sagen, ich glaube ja nicht, dass Nils nach Russland mitfährt. Der Yogi versaut dem Nils jetzt den Urlaub. Der Yogi versaut dem Nils hier den Urlaub. Und danach kann er nämlich anstatt nach Russland gleich mal wieder hier zum Trainingsauftakt gehen. Ne? Also das ist eine ganz miese Nummer, finde ich, die der Yogi dir abzieht. Aber keine Frage, ich wünsche Nils auch, weil es einfach geil wäre, der soll da mitfahren. Der soll seine Joker-Einsätze bekommen, macht 3 Buden bei dieser WM und dann schauen wir mal. So, aber also ich würde es ihm wünschen, nur ich bin momentan, habe ich noch arge Zweifel, ob er wirklich mitgenommen wird.
Wir bleiben bei dem Hashtag Sven.
Der wird einfach weiter verplant und verplant.
Dieses Trainingslager ist auch ein viel zu langer Hashtag.
Also eben. Ernst meinen. Ja, Philipp, was meinst du denn? Du bist ja Trainer und Schiedsrichter. Es ist immer wieder schön, dass wir so viele Experten in einer Person haben. Hältst du es auch für eher unrealistisch, dass er am Ende auf den WM-Zug aufspringt, um mal eine ganz komische Formulierung zu verwenden, die ich öfter lese in letzter Zeit und mich dann immer frage, wer springt denn auf einen Zug auf, aber egal.
Ich kann mir vorstellen, dass Nils Petersen gute Chancen hat, mit zur WM zu fahren und ich fand es ja nur witzig, dass ich habe letztens nach diesen Dingen dann gelesen, irgendwo. Ja, war ja klar, dass das passiert, weil der Löw war ja am letzten Spieltag in Freiburg im Stadion.
Ja, nur deswegen, ja.
Also Jogi Löw ist sehr oft in Freiburg im Stadion. Ich glaube, der hat sogar wahrscheinlich eine Dauerkarte. Also, naja.
Und hat sie nicht mal bezahlt, die Sau.
Ja, wahrscheinlich, aber ansonsten.
Aber das ist ja eine geile Begründung, weil am letzten Spieltag hat der Nils ja auch, der hat ja auch kein Tor gemacht oder nichts. So, ne?
Da war auch nicht, ja, genau. Gut. Wobei doch hat den einen Ball vom 1-0 erobert.
Überragende insofern. Vorbereitung, ja. Aber ja.
Naja, ansonsten ist es halt, ja. Ich werde dem WM sehr emotionslos verfolgen. Ich werde sie verfolgen, weil irgendwie was anderes ist ja auch nicht. Aber ich habe keinerlei Emotionen für den DFB, gar nicht mehr. Inzwischen überhaupt nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Das ist mir auch scheißegal, was da drüben passiert. Und da sollen sie halt Fußball spielen. Ich meine, man kann da schön Fußball sehen und das ist sicherlich ein hochwertiger, geiler Sport, der da läuft. Aber das Ganze drumherum, also ich brauch's nicht. Ich werde nicht meinen Tag danach ausrichten und mal schauen, vielleicht schaue ich ein paar Spiele, vielleicht auch nicht. Michael, ich hätte eine Sache, die das Sven vorhin so nebenbei erwähnt hat, die mir aber echt nochmal wichtig ist zum SC. Und zwar, ich bin auch der Meinung, die Verabschiedung vom Julian Schuster ist so fast von derbe in die Hose gegangen und ich bin im Streich richtig, auch echt richtig. Sauer und böse, dass der den nicht noch eingewechselt hat. Es steht 2-0, der kann den Julian Schuster 5 Minuten, sagen wir 8 Minuten vor Schluss einwechseln und die sagen an, letztes Spiel vom Schuster und wir feiern den eine Viertelstunde komplett durch. Ist nicht passiert, finde ich echt richtig, richtig, richtig schwach.
Da totale Zustimmung. Ja, zumal er in der 85. noch so Jünschi gebracht und du denkst so, hä?
Ja, ein Witz!
Der Wechsel war ein bisschen komisch. Also er war wohl, liest man, angeschlagen, / verletzt, aber die 5 Minuten, ganz ehrlich.
Wie wäre der auch in Krücken auf dem Platz so? Allein für, also das ist wirklich eine Identifikationsfigur und ich weiß ja nicht, der wahrscheinlich bleibt da irgendwie im Umfeld und so, aber da bin ich echt, also richtig enttäuscht, dass der nicht den geilen Abschied bekommen hat, den er verdient. Vielleicht wollte er es auch nicht so, ich weiß es nicht, aber da bin ich ein bisschen schade. Und genauso bei GD. Hey, GD ist auch ein cooler Typ und auch da hat man irgendwie, ja, kriegt halt was und wird nicht als erster Spieler aufgerufen, der verabschiedet wurde so. Aber da finde ich es irgendwie ein bisschen schade.
Also die gesamte Verabschiedung war unwürdig. Also gerade von den beiden absolut unwürdig. Keine Ehrenrunde von beiden. In dem Moment, wo es fertig war, sofort dieser fließende Übergang, ach ja, hier ist unser neues Trikot und das könnt ihr jetzt schon bestellen. Huhu. Tralala, die E-Mail war ja auch ganz schnell draußen und denkst du, Leute, es interessiert mich mit Verlaub ein Scheiß, das neue Trikot. Da wird gerade der Spieler des letzten Jahrzehnts, der prägende Typ dieses Vereins verabschiedet. Und das geht in einer Art und Weise rüber, als wäre er 2 Jahre da gewesen, hätte 3 Tore gemacht und wäre ansonsten auf der Bank gesessen. Ja. Und also da ist echt zu hoffen, dass der beim Eröffnungsspiel da was nochmal eine Halbzeit bekommt oder eine halbe Stunde oder was auch immer. Aber das kann und darf es nicht gewesen sein.
Ja, zumal wisst ihr, was meine krasse Beobachtung auf der Südtribüne war. Also ich sitze ja so ziemlich genau über dem rechten Torpfosten von hinten her gesehen, also da, wo die SC-Spieler sich auf der Seite warm machen. Schuster hat die letzten 10 Minuten da beim Warmmachen nonstop zur Bank geschaut. Und auf der Südtribüne haben sie auch echt viele, also nicht so überschwänglich, aber ganz viele Julian skandiert. Kam nicht so rüber, aber der hat nur zur Bank geschaut und ich, also wir saßen da echt so, wann holt er ihn denn jetzt endlich? Wann sieht man das Trikot? Sieht man ja dann so schön, wenn die Trikotnummer hochgehoben wird. Der hat da drauf gewartet. Das war für mich so surreal, dass da ein Spieler steht, dass da Julian Schuster stehen muss und darauf wartet, eingewechselt zu werden, und dann kommt Zünschü als letzte Einwechslung. Also das ist richtig, so richtig, ist, ja, das hat auch so ein bisschen die Stimmung, zumindest bei mir, getrübt danach, beim Zuschauen von diesem ganzen Prozedere, weil du da gesehen hast, wie er eigentlich damit gerechnet hat, dass er gerufen wird, also dass er eingewechselt wird. Und ich glaube, das ganze Stadion, weil der hat ja auch alles die letzten 10 Jahre gemacht, wie du auch sagst, Sven, das war schon richtig komisch. Ja, und das zu sehen, wie ein Spieler da steht, war für mich, boah, das, ich habe gar nicht mehr so aufs Spiel geschaut, wie auf das, ob Schuster jetzt da unten erhört wird oder gesehen wird oder was da jetzt passiert. Ganz komisch.
Ja, krass. Also das ist natürlich was ich am Bildschirm so überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe halt nur eigentlich die Situation dann so erlebt, dass ich gedacht habe, so ja, krass, der wird jetzt echt verabschiedet, weil es in der Woche davor noch nicht so klar war und es immer hieß, naja, wir haben da irgendwie einen Plan, wir äußern uns dann. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, oder ich hatte eher damit gerechnet, dass gesagt wird, ja, und übrigens, der macht noch ein Jahr, weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, die Spiele, die er dann wieder gespielt hat zum Saisonende, dass er da irgendwie auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. Ich hatte eher den Eindruck, dass das ein Faktor war, der absolut wichtig war, dass man am Ende die Klasse gehalten hat, dass man eben wieder jemand hatte im Mittelfeld, der anspielbar war, aber auch so anspielbar war, dass der Ball nicht zurückgekommen ist, sondern irgendwohin weitergespielt wurde wieder. Oder sehe ich das falsch und viel zu romantisch?
Ja, ich hatte es ja in der letzten Sendung noch gesagt, dass es einfach auch, da hatten wir es ja genau über die Frage, ob Schuster weitermacht. Und da war es schon für mich so das Thema, ich habe, glaube ich, damals gesagt, dass sich der Verein sportlich momentan eigentlich gar nicht leisten kann, dass Julian Schuster aufhört. Das heißt, den müssen wir ja auch mal ersetzen. Also nicht nur, wenn wir über Abgänge reden, sondern wir reden ja auch über Julian Schuster. Und das ist so ein Spielertyp, wie der SC momentan eigentlich nicht hat. Also so ein fußballerisch guter Kicker auf der 6, der dir am Aufbau helfen kann, der dir auch noch mal einen Weg gehen kann. Und für mich war das echt so, dass bei der Verabschiedung, ja, es werden 7 Spieler verabschiedet und dann siehst du, GD kriegt so ein Bild und dann steht da noch ein Bild, ich stand genau auf der Seite, wo sie die Dinger hochgemacht haben und sehe dann, danke Julian. Und in dem Moment fällt bei mir echt alles zusammen. Und ich war, weil ich es auch sportlich nicht ganz nachvollziehen kann. Also für mich war das ein Spieler, der mit den Leistungen, die er gezeigt hat in den letzten Wochen, sehr, sehr nah immer noch an der ersten Elf war. Jetzt habe ich keinen Einblick in den Körper von ihm. Also du weißt ja auch nie, wie fit ist noch jemand, wie kann er den Weg noch gehen, wie leistungsbereit ist der Kopf noch. Das sind ja alles Fragen, die du aus der Ferne nicht beantworten kannst. Aber von dem, was der Spieler Julian Schuster auf dem Platz gezeigt hat, ist das ein herber Verlust, dass der aufhört. Und das ist noch, das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine bittere Note neben allem, was da, also Der Samstag war so aus Fansicht neben dem Klassenerhalt die Verabschiedung von Schuster. Das war so in meiner Fanzeit beim SC mit Sicherheit einer der dunkelsten Momente in der Geschichte. Definitiv.
Ja, und was ich da auch noch dran dazu ergänzen will, ist, du hast einen Abgang in der Kabine, der ganz, ganz schwer wiegt. Du hast mit ihm in der Kabine, das weiß man ja auch, den, der alles zusammengehalten hat, immer die letzten Jahre wirklich da Vorbild und Vater, Führungsfigur in der Mannschaft war, im Mannschaftsgefüge. Das ist, glaube ich, was wir alle nicht einsehen können, aber vielleicht auch im Mannschaftsgefüge in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, wie schwer da der Abgang oder halt das Ende von Schusters Karriere wirklich ist, unabhängig von seiner Leistung auf dem Platz.
Also ich habe ja gelesen, dass er sich Richtung Trainerschein orientiert, und ich muss tatsächlich sagen, dass das was ist, was ich sehr begrüße und was ich mir auch für den Verein wünschen würde, dass jemand, der bei uns aufhört und so einen Stellenwert hatte, da nicht einfach weg ist, sondern irgendwie im Verein gehalten wird. Also der letzte Spieler, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich es auch komisch fand, war Pavel Krimasch, der auch sehr lange da war und dann war er einfach plötzlich weg. Wenn wir es schaffen, dass so jemand dann einfach bleibt, in der Fußballschule vielleicht seine ersten Schritte macht als Trainer und dann irgendwann mal in den Trainerstab vielleicht mittel- oder langfristig aufrückt, dann finde ich, ist auch viel erreicht, weil der Trainermarkt ist, wir haben jetzt sehr lange schon über den Transfermarkt geredet, ist jetzt auch nicht so, dass man sofort dann jemanden hat, der Abgänge da kompensieren kann. Ich klopfe auf Holz, dass wir das in nächster Zeit nicht müssen. Aber das fände ich tatsächlich einen guten Schritt für beide Seiten, dass man solche Spieler, die als Spieler wichtig waren, dann halten kann und in der neuen Rolle weiter ja an den Verein bindet, und zwar nicht irgendwie so ein Bürojob im Sportmanagement oder sonst was, wie es bei anderen Vereinen ist. Also ich finde, dass jemand, der so eine integrative Rolle gespielt hat in der Kabine, was man von allen gehört hat und auch ja lesen konnte auf Instagram, gab es ja diverse Posts, bevor sie alle nach Mallorca abgehauen sind, dass es, glaube ich, keinen gab, der mit ihm nicht ausgekommen ist und dass er sehr wichtig ist für die Mannschaft oder war für die Mannschaft, und dass man jemanden eben dann so zum Trainer vielleicht sich hin basteln kann, das wäre doch ein guter Weg.
Ich sehe Schuster nicht als Trainer, aber das ist glaube ich eine andere Diskussion, die passt nicht hierher. Ich hätte da sehr, wie soll ich sagen, sehr genau im Blick, wo ich mir den vorstellen kann im Verein, und bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber ich persönlich sehe ihn nicht als Trainer.
Na, ich habe gelesen, dass er da so sich hin entwickeln möchte, aber was vielleicht dazu kommt, ist, vielleicht gibt's ja auch schon wieder, wie so oft beim SC, irgendeinen Masterplan, den wir noch gar nicht kennen.
Werden wir sehen, aber auf jeden Fall SC, wenn wir wissen, ihr hört diese Sendung ganz bestimmt. Julian hat definitiv ein Abschiedsspiel verdient oder zumindest eine Halbzeit oder zumindest nochmal eine Ehrenrunde im Stadion nach dem Spiel. Wir wollen den nochmal sehen und wir wollen, dass der gebührend verabschiedet wird. Punkt.
Ja, und nicht so.
Wir starten eine Petition, würde ich sagen.
Nach Nils zur WM kommt dann als zweiter Hashtag, was nehmen wir denn? Also wir gehen mal den Aufruf weiter an die Hörer, schickt uns unseren Vorschlag für den Hashtag für Julian.
Sehr gerne, das machen wir.
Und dann, Julian, du alter Gauner.
Ja, irgendwas mit Müsli wird dabei rauskommen, ich prophezeie es. Gut, das war eine sehr schöne Runde heute Abend, das war auch im Endeffekt dann doch eine schöne Saison, weil es dann doch geklappt hat, Gott sei Dank. Wir verabschieden uns in eine WM-Sommerpause und hören uns dann alle ganz frisch wieder. Ich grüße an den Bodensee, lieber Philipp. Viele Grüße nach Freiburg, Grüße nach Hasloch und nach Mannheim.
Schöne Sommerpause.
Gleichfalls. Ich glaube, wir haben alle was, wo wir uns von erholen müssen. In diesem Sinne, liebe Hörer, bewertet uns natürlich positiv auf iTunes. Ihr kennt das Spiel. Jeder will eure Sterne haben. Und wir hören uns alle wieder beim Füchsle-Talk zur neuen Saison. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.